Tobi, wir laufen wieder.
Endlich.
Ja? Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber ich bin heute auch müde.
Echt?
Ein bisschen. Ja. Kommt selten vor, aber heute ist es.
Können wir
so.
Gleich mal drüber reden, aber ich.
Können wir drüber reden.
Gast,
wir haben einen Gast, genau. Jawohl. Chima ist da.
Hello.
Hello. Du darfst nicht so leise sprechen, damit die Leute dich auch hören.
Hello.
Hello, sehr gut.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich bin ein bisschen erkältet. Das darf man heutzutage ja gar nicht mehr sagen, aber daher rührt wahrscheinlich auch die.
Diese leise warme Stimme.
Genau.
Ja. Da können wir eigentlich gleich schon zum Thema kommen. Leise, warme Stimme.
Ja.
Gut, leise passt da glaube ich gerade nicht so, aber warme Stimme passt. Darf man oder kann man sagen Musiker eigentlich, oder? Oder?
Ja, voll.
Oder Rapper? Naja, eigentlich Musiker, ne?
Musiker.
Und aktuell immer noch?
Voll.
Ja?
Voll.
Weil ich muss gestehen, ich hab mich, da kommen wir später auch nochmal dazu, ja schon sehr früh mit viel von deiner Musik beschäftigt, aber ich glaube, ich weiß nicht, wenn man es nicht aktiv macht, kriegt man es nicht so wirklich mit, oder?
Voll, das hat was mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun. Am Ende des Tages habe ich den Hang dazu, Dinge, grundsätzlich einfach den Hang dazu, perfektionistisch an die Sache heranzugehen, das ganze Musikding.
Ja.
Und ich habe immer hohe Erwartungen an mich selbst und versuche, denen gerecht zu werden in der Musik. Das lässt jetzt so langsam, aber ich versuche zumindest, dass es so ein bisschen nachlässt. Aber das ist immer dafür verantwortlich, dass diese riesigen Spannen entstehen zwischen den einzelnen Veröffentlichungen.
Mhm.
Ich hoffe, ich bekomme das noch geregelt. Irgendwie freue ich mich auf die nächste Veröffentlichung, die kommt, weil da irgendwie tatsächlich ein paar Perlen sind. Ich habe die tatsächlich heute das erste Mal seit langer Zeit, seit einigen Wochen wieder gehört. Aber du kannst auf jeden Fall Musiker sagen, ja.
Und sind es Veröffentlichungen von dir dann,
ja,
auch als Solokünstler, kann man
voll.
Dann sagen, ne?
Genau.
Aber du hast ja auch schon viel im Hintergrund
auch, ja,
gewerkelt, ne? Für andere Künstler,
für andere,
und Künstlerinnen.
Mhm. Hauptsächlich vor allem. Nicht.
Für? Zum Beispiel.
Was weiß ich?
Ein bisschen Name-Dropping können wir schon mal. Leute müssen ja hier.
Keine wissen, Ahnung. Emilio Sacraia, Yvonne Katterfeld, Howard Carpendale, Crow. Alles Mögliche. Durch die Bank weg.
Ist doch geil, wenn man jetzt Howard Carpendale hört, aber eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht, dich ja wahrscheinlich ein bisschen eher aus dem Rap-Kosmos kennen könnte oder kennen müsste.
Ich glaube, das ist ein Frankfurter Ding.
Ja?
Die Frankfurter wissen, dass ich Rapper bin und damit angefangen habe. Alle anderen, also ich glaube, so bundesweit ist das nicht so im Vordergrund.
Okay.
Da bin ich irgendwie eher Sänger.
Tatsächlich ist, doch, stimmt, genau, da hab ich dran gedacht, krass, den kenne ich doch, als ich diese, ja, eigentlich war es eine Hip-Hop-Doku, ne? Wie hieß der nochmal? Tobi, du kannst mir helfen?
Dichtung und Wahrheit.
Genau, genau. Stimmt, Dichtung und Wahrheit. Ne, da wurdest du ja auch ein bisschen zu dem Thema befragt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also, echt eine persönliche Frage, die mich interessiert.
Frankfurt?
Ja, okay.
Rap? Protagonisten, Leute, die da mit dabei waren, die das mitbekommen haben. Und selbst wenn das irgendwie an den meisten Menschen vorbeigegangen ist, ich habe ja zwei Rap-Alben rausgebracht, und also deutschsprachige. Deswegen, ja, ich glaube, die hatten mich auf dem Schirm.
Und dann haben sie halt gesagt, wir brauchen da auf jeden Fall Leute, die aus Frankfurt kommen, die so ein bisschen auch mit der Szene schon damals zu tun hat, ne?
Ja, voll. Und irgendwie, und ich habe irgendwie den Hang dazu, dass wenn ich anfange zu erzählen, dann finde ich keinen Punkt und kein Komma. Und ich bin immer sehr ausladend beim Kommunizieren. Und es traf sich dann irgendwie in dem Zusammenhang, also beim Interview für Dichtung und Wahrheit, dann ganz gut, dass ich offensichtlich, ohne es zu planen, habe ich halt so Bögen, also so zeitliche Bögen erzählt. Mhm. Und das kam denen wohl ganz recht, weil sie mit meiner Stimme an den einen oder anderen Stellen tatsächlich
das verbinden konnten.
Ja, die Klammern setzen konnten.
Das ist mir auch aufgefallen. Du hast ziemlich oft immer wieder Redebeiträge gehabt, wo es dann so in den Übergang kam, was auch sehr gut gepasst hat, fand ich.
Ja.
Das, was das Ganze so ein bisschen abgeschlossen hat oder so ein rundes Ding draus gemacht hat.
Dankeschön.
Ja.
Fandest du das irgendwie, ich weiß nicht, sagt man da schmeichelhaft, oder fandst du, Ich muss sagen, im Nachgang habe ich, auch, man liest ja dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, mal Kommentare, weil ich glaube, man konnte das Ding ja auch auf YouTube sehen. Und dann gibt es ja dann irgendwie auch hier und da Kommentare oder es gibt auch Menschen, die man hinten sprechen hört, die sagen, ja, da fehlen aber voll viele, die hätten auch gefragt werden müssen. So, fandst du, war das für dich so, okay, geil, dass die mich gefragt haben? Jetzt gar nicht, dass du das selbst geil findest, sondern einfach so.
Es kam auf jeden Fall jede Menge positives Feedback im Nachgang und vor dem Hintergrund war es für mich so, ah, cool. Eine Sache, bei der ich mitgemacht habe, bei der ich auch im Nachhinein das Gefühl habe, es war gut, dass ich mitgemacht habe.
Ja.
Wenn sie mich jetzt nicht gefragt hätten, hätten sie mich nicht gefragt. Wäre
nicht beleidigt gewesen.
Nee, das wäre jetzt kein Weltuntergang gewesen. Und ich kann aber nachvollziehen, dass bei so einer so großen Stadt wie Frankfurt mit all den Protagonisten, die im Laufe der letzten 30 Jahre letztendlich irgendwelche auf die eine oder auf die andere Art und Weise eine Rolle gespielt haben, kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch ein paar Leute enttäuscht sind, dass sie nicht gefragt wurden. Aber damit hatte ich ja nichts zu tun.
Nee, ich weiß nur so dieses, also ich hätte mich gefreut, wenn sie mich gefragt hätten, aber ich hätte auch nicht reingepasst. Und da ist schon okay.
Aber habt ihr nicht auch gerappt?
Wir haben auch mal gerappt früher. ja, aber ich glaube, das wurde ja, ne, wir haben ja nicht wirklich in diesem Rap-Kosmos stattgefunden. Wir waren ja eigentlich eine Casting-Band, weißt du doch. Deswegen haben die uns wahrscheinlich auch nicht gefragt für diese Reportage.
Ja, aber...
Auch
wegen der Reportage, weil du bist ja auch wirklich dann auch schon richtig lang dabei und hast auch viel mitbekommen.
Ja,
voll. Dann wäre ja auch naheliegend, vielleicht mal, kannst du kurz erzählen, wie das für dich, wie du Musik entdeckt hast und wie du angefangen hast, Musik zu machen.
Ich meine, ich hatte es ja schon in der Reportage getan, aber ich mach's gerne auch hier nochmal. Also, am Ende des Tages war es. Es fing damit an, dass ich in der Schule war, in der Karl-Schurz-Schule in Sachsenhausen, Frankfurt, und das Bedürfnis hatte, wichtig und gesehen zu sein. In meinen, werde ich ja gewesen sein, 15 rum, 15, 16 rum, und ich wollte irgendwie wichtig sein, ich wollte besonders sein. Und dann kam irgendwie, dann habe ich Leute kennengelernt, die aus London waren, Aisha und Ismail. Und die hatten Bock zu rappen, aber halt auf Englisch. Und ich war so, ey, alles, Hauptsache eine Bühne. Und damit fing das an. Und du, Steve, hast das ja auch irgendwie miterlebt und selbst durchlebt. Wenn du einmal irgendwie auf den Geschmack gekommen bist, auf eine Bühne zu gehen und Applaus zu bekommen für Dinge, die du dir in deiner Freizeit ausgedacht hast, dann bist du halt irgendwie, dann bist halt drauf.
Ja.
Und wahrscheinlich bis zum gewissen Punkt auch irgendwie nicht mehr sozialisierbar für alles andere, was da so irgendwie an beruflichen Optionen.
Nicht mehr sozialisierbar, klingt auch sehr gut.
Das ist dann schwer, du kommst dann da nicht mehr so leicht rein. Und ja, und dann war ich irgendwie hooked und hab damit angefangen und hab mich dann so durchgehangelt und hab irgendwie am Anfang sehr viel Spaß und Freude daran gehabt zu rappen und auch irgendwie Stereotypen zu multiplizieren, so wie halt Rap damals gewesen ist und wie man irgendwie sein musste auch als Mann. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass mich ein bisschen nervt. Irgendwie diese Betonung auf Maskulinität, diese Betonung auf Machismo.
Ja.
Das war irgendwie nicht so meins. Ich bin Kerl genug, so vom Typ her. Und ich musste das nicht nochmal multiplizieren und hab dann nach anderen Wegen gesucht und hab mich dann so durchgehangelt und alle möglichen Sachen ausprobiert.
Du hast auch produziert, ne?
Ja, ich hab tatsächlich alles produziert am Anfang. Und habe erst irgendwie vor 10 Jahren aufgehört zu produzieren und andere das machen zu lassen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann nochmal ganz anders als Künstler mich weiter bilden kann und mich weiterentwickeln kann, weil ich halt nicht das ganze Picture haben muss, also das große ganze Bild haben muss, sondern mich konzentrieren kann auf meine Stimme, mich konzentrieren kann auf meine Lyrics und nicht irgendwie noch jede Hi-Hat auf dem Schirm habe. Und jedes Snare, die dann irgendwie auch richtig geschoben werden muss und jedes Sample und das habe ich sehr genossen. Mittlerweile bin ich wieder an einem Punkt, wo ich Bock habe, wieder selber mehr zu machen. Und im Zuge der Heranführung meines Sohnes an die MPC begeistere ich mich selbst irgendwie wieder für dieses Gerät, das ich aus dem Keller gekramt habe.
Noch deine alte?
2000 XL von damals.
Okay, wir müssen ganz kurz den Nicht-Musikern hier erklären. Ja,
inklusive mir.
Ja, du weißt aber, Tobi, du weißt, was ein MPC ist.
Ja, aber nicht die Bezeichnung, die er noch hinterhergeschoben
hat. Das ist nicht weiter besonders. Das heißt, es gibt irgendwie MPCs, diverse MPCs. Das ist halt die 2000 XL, ist halt eine, das ist die eine, wo du das Display hochklappen kannst und wo du, ja, die ist halt ein bisschen, also die unterscheidet sich von der 2000er davon, dass du das Display hochklappen kannst.
Einfach eine andere Version.
Und von der 3000er unterscheidet sie sich, dass sie einfach kompakter ist, vom Ding her kompakter ist. Und ich habe mir jetzt tatsächlich irgendwie diese Interface geholt, um irgendwie, um die, damit der Datenträger nicht mehr die Disk, also das Floppy Disk ist.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, das muss man den Leuten sagen. Also damals, oder was ist damals, die MPC, das ist, es ist eigentlich ein Sampler. Das
ist ein Sampler.
Sampler nennt man das, ne? Genau, aber du konntest mit diesem Gerät eigenständig, also du brauchtest theoretisch keinen Computer und nichts anderes, sondern du konntest mit diesem Gerät Musik machen.
Voll. Das Geile an der MPC oder überhaupt an Drumcomputern war, also Samplern war. Das Schöne an der MPC war, die war Drumcomputer und Sampler.
In einem, genau.
In einem. Und das Geile an der MPC war, weswegen ich die damals sehr gefeiert habe und heute auch wieder feiern lerne, ist, dass es einen großen Unterschied macht für alle, die da draußen irgendwie selber Musik machen. Es macht einen großen Unterschied, ob du auf den Bildschirm schaust und Musik machst oder ob du ganz intuitiv ohne Bildschirm nur nach Gefühl und Gehör Musik machst.
Ja.
Und mit der MPC musst du halt irgendwie
hören.
Du hast halt irgendwie die einzelnen Sequenzen und machst halt deine einzelnen Spuren halt jeweils und spielst die Kick rein und spielst die Snare ein, spielst eine Hi-Hat ein, spielst ein Sample ein. Aber du schaust halt nicht auf den Bildschirm und es ist deutlich komplizierter, die Samples zu schieben.
Ja.
Das heißt, du musst nach dem Gefühl arbeiten und das hat eine gewisse Magik.
Also du hast auch dann den eigenen Rhythmus praktisch, den du brauchst für das.
Oh, hast du einen eigenen Rhythmus, du hast.
Ja, wenn du spielst, du spielst ja praktisch in deinem Kopf die Melodie schon ab und versuchst die dann über die MPC oder wie kann ich mir vorstellen?
Der große Unterschied besteht darin, dass du kannst weniger korrigieren. Es ist viel schwerer zu korrigieren. Und das
ich glaube, Tobi meinte, wenn du einen gewissen Takt in einem Takt spielen willst. Es gibt schon eine Art Metronom, diese Taktvorgabe gibt es schon.
Nee, ich meine, es ist ja, wenn du das, also ich stelle mir das jetzt vor als Nichtmusiker, wenn man daran spielt, dann spielst du ja, das heißt spielst, aber wenn du einspielst, dann.
Ich glaube, der Denkfehler ist, dass du nicht auf dem Schirm hast, dass du trotzdem ein Metronom hast. Also wie er es gerade eben gesagt hat. Das heißt, du hast trotzdem einen Takt.
Ja, aber das ist vielleicht mein Denkfehler, aber du spielst trotzdem die Töne doch
per Hand
in den Takt ein.
Ja.
Und das meine ich mit Rhythmus, dass du sie versuchen musst, was du sagst, auch dass es schwerer ist, sie zu setzen. Meinte ich mit, dass du in diesem Rhythmus bleiben musst?
Es ist nicht schwerer, sondern es ist anders, weil sobald du mit dem Auge, also sobald du irgendwie in einem im Sequencer bist, im klassischen Logic oder Cubase oder heutzutage FL oder Fruity Loops oder was auch immer, du spielst was ein und du siehst auch sofort, wo das Sample eingesetzt wurde. Und wenn du das Gefühl, oder wenn dein Auge dir sagt, das ist an der falschen Stelle,
genau,
kannst du es richtig schieben, auf den richtigen. Auf den kannst du am Anfang von den Takt setzen oder dort, wo du es eben irgendwie in der Zeit setzen willst. Du tust es aber über das Auge.
Mhm. Okay.
Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ob du anfängst, Musik fürs Auge zu machen oder ob du Musik intuitiv machst. Und das Schöne an Samplern oder an Drum Machines irgendwie dieser Generation ist, dass es nur ein Gefühl ist. Und manchmal sind die Sachen dann halt schepp. Aber aus was auch immer für einen magischen Grund, wird diese Scheppe zu was Besonderem am Ende. Ja. Also die größten, also meine größten Songs, also im Rap zum Beispiel, was weiß ich, Mobb Deep, Shook Ones, das ist halt an einem Sampler entstanden. Also an einer Drum Machine. Und das hörst du. Das ist irgendwie, das ist wahnsinnig. Die waren irgendwie Du hast nur diese Maschine, du kannst nicht sehen, was du machst. Und ein Gefühl, du hast irgendwie zwei oder drei, was weiß ich, Versatzstücke aus einem Stück, das, also aus einem Soul oder was auch immer, Stück, das dir gefällt. Und du packst es dann da rein und bist nur irgendwie im Gehör und im Gefühl. Das macht was ganz Besonderes. Ich kann es irgendwie nicht anders erklären.
Nee, aber ich glaube, ich habe es jetzt schon verstanden, dass es... Man hat, also... Man fühlt es mehr. Es ist nicht, also ich kann es auch jetzt nicht anders beschreiben, aber ich habe das, man fühlt es mehr, anstatt es mechanisch halt zusammenzusetzen und zu bauen, sondern genau. Man spielt es tatsächlich. Genau. So, und das ist
ein anderer. Wenn man es vor den Augen hat, hat man immer das Gefühl, ah, warte mal, das ist nicht im Takt. Genau. Das schiebe ich gerade oder das schiebe ich dahin. Und ich muss aber auch sagen, wenn man zum Beispiel sich deine, ich sag's einfach mal, alten Sachen anhört, ne? Also, ich muss jetzt auch wieder ein bisschen mit diesem Musik-Hintergrundwissen sprechen. Ich habe das auch immer irgendwie gehört, dass die Sachen anders klingen. Oder einige Sachen anders
klingen.
Einige, nicht alle. Nicht alle, aber einige Sachen anders klingen bei dir. Oder du auch eine Herangehensweise auch an die Produktion. Damals hattest du die wo ich dachte so, hä? Weißt du, man denkt erstmal so, ist doch komisch. Weil du eben, oder weil ich ja auch damals schon mit diesem visuellen Gedanken auch, ne? Oder mhm. ich hab nie an der MPC gearbeitet. Ich fand das immer übertrieben geil, aber ich muss auch zugeben, ich war auch, glaube ich, zu faul, mich in diese Materie reinzuarbeiten.
Ich habe dich ja damals immer gesehen beim Effe.
Ja.
Ich wusste nicht, dass du zu faul warst, aber du warst da tatsächlich, du hast ja relativ, ich kann es gar nicht mehr zeitlich zuordnen, aber ich habe dich bei Effe immer gesehen, irgendwie in seinem Studio, irgendwie kurz vor Eckenheim.
Genau.
In dem Jutz. Was weiß ich, zu faul weiß ich gar nicht. Und so bei mir war es, ich fand's halt faszinierend. Ich find's nach wie vor faszinierend zu kreieren, egal in welchem Kontext.
Ja.
Kreieren ist eine krasse Sache, weil so selbstverständlich es heutzutage ist, weil das irgendwie jeder machen kann und man dafür auch gar nicht mehr so viele finanzielle Ressourcen braucht, um das irgendwie machen zu können. Ist Kreieren schon eine krasse Nummer, weil du irgendwie am Ende des Tages die Hosen runterlässt und dich zeigst auf eine gewisse Art und Weise und du stößt halt in so einer, nennen wir es mal, kreativen Dimension, bist du wie so ein Suchender und du experimentierst und spielst rum und ich fand es immer total tatsächlich aufregend, dass du dann so ein Stück hast am Ende, dass du selbst gemacht hast. Ob das nun gut oder schlecht war, das spielt keine Rolle. Es war dann deins. Und das hatte für mich eine Kraft. Und heute genauso, in anderen Disziplinen. Ich finde es krass irgendwie, dass du sagst, ich finde es krass, wenn Menschen sagen, scheiß mal auf 9-to-5, ich entwickle was. Also ob es eine Geschäftsidee ist, irgendwie, ob es ein Beat ist, ob es Schauspielerei ist, ob es irgendwie Clownerei ist. Ist mir egal. Ja, genau. Ich finde es krass. Ich finde diesen Schritt krass zu sagen, ich entwickle jetzt was. Also die wenigsten Leute sagen, ich entwickle jetzt was, sondern die machen einfach aus einem Bedürfnis heraus, irgendwie einem intuitiven Bedürfnis, machen die irgendetwas. Also ich finde es krass, weil das ist für mich auf einer philosophischen Ebene ist das der nächste Schritt in Menschwerdung. Dass du dir, also dass du dich traust, dich selbst da rauszutun. Mhm. Und also ob du nun eine Geschäftsidee hast und für die gehst, oder ob du nun einen Beat machst, das ist eine krasse Nummer. Weil du ja eigentlich irgendwie in Systeme rein gesteckt wurdest, Schule, irgendwie Gesellschaft generell, die ja zum Konformismus anregen. Da heißt es ja nicht und so, mach dein eigenes Ding. Wir haben gerade eben über deinen Kleinen gesprochen. Der wird ja nicht darin bestärkt, anders zu sein. Sondern der wird dazu gehalten, möglichst nicht aufzufallen. Und deswegen fand ich das immer besonders irgendwie, wenn ein Mensch die Eier auf den Tisch legt, zu sagen, ich zeige mich jetzt mal in meiner Individualität.
Ist es auch so, dass man ja auch sich selber mehr zulässt? Ne? Dass man einfach, wie du sagst, den nächsten Schritt geht und dabei aber auch manchmal gar nicht weiß, was da jetzt kommt.
Also vor allem, das ist genau der Punkt, von dem ich spreche, weil aber ihr solltet echt aufpassen, ob ihr dieses Fass mit mir aufmacht, weil dann braucht ihr irgendwie tatsächlich die 50 Stunden, die dieses Gerät tatsächlich aufzeichnen kann. Ja. Weil ich bin halt auch ein spiritueller Typ vom Ding. Ich bin christlich geprägt und bin aber, hab mich dann irgendwie emanzipiert vom Christentum und bin zwar geprägt von irgendwie dieser ganzen Christus- und Jesus-Nummer, aber hab dann irgendwie weiter gedickt in diesem spirituellen Feld und ich find's halt, ich bin der festen Überzeugung, dass es zwei Geburten gibt. Also einmal irgendwie die Geburt, die uns allen bekannt ist, wo wir aus der Mumu von unserer Mama kommen. Und dann gibt es irgendwie die zweite Geburt und ich erachte die zweite Geburt für mindestens genauso wichtig wie die erste Geburt. Aber die zweite Geburt unterscheidet sich von der ersten, dass du natürlich schon da bist, körperlich, fleischlich, materiell. Aber die Herausforderung der zweiten Geburt ist, dass du dich emanzipieren musst von den Prägungen, aus denen du kommst. Das heißt, du musst irgendwie, das ist der erste Schritt hin zu, wer bin ich eigentlich? Und so, weil, also weiß ich, bis zu deiner zweiten Geburt und viele Menschen erleben diese zweite Geburt gar nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich will jetzt dich nicht provozieren. Nein, aber ich finde es sehr interessant und das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich, ob du denkst, dass es jeder Mensch gut vielleicht schaffen kann, aber nicht jeder Mensch erleben würde oder wird oder tut. Oder?
Ich stelle gar nicht in Frage, dass jeder Mensch kann das schaffen. Aber nicht alle Menschen wollen das. Also ja. Also es ist total schwer, den Schritt zu machen, zu sagen, ich emanzipiere mich von meiner Prägung.
Ja, aber das
ist. Also, und mach jetzt irgendwie etwas, was nur ich ist. Das heißt irgendwie, ich vergesse jetzt mal ganz kurz, dass ich der Sohn meines Vaters bin. Ich vergesse, dass ich der Sohn meiner Mutter bin. Ich vergesse, dass ich Deutscher oder Nigerianer oder was auch immer bin. Ich vergesse all diese Prägungen, all diese konditionierenden Instanzen, die dafür gesorgt haben, dass ich heute die Person bin, die ich bin. Und gehe tief in mich rein und lass was raus, von dem ich nicht weiß, was da irgendwie am Ende rauskommt. Aber es ist ein tiefes Bedürfnis von mir schon immer gewesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch dieses Bedürfnis hat. Das ist der einzige Grund, weswegen Menschen in Kinos gehen und ins Theater. Weil sie meines Erachtens alle ein Bedürfnis nach Individualität und Ausdruck haben. Selbstausdruck. Hat jeder Mensch. Du gehst ins Kino und schaust dir da deine Helden an und dann hast du irgendwelche Lieblingsschauspieler und du feierst die deswegen, weil die das machen, weil was du dich nie getraut hast. Und irgendwie glauben alle, ich glaube, ich könnte das auch. Das ist so ganz, ganz klein. Denken das alle. Aber es geht jetzt nicht, weil ich habe ja noch den Job und ich habe ja noch die Schule und ich habe ja noch irgendwie meine Eltern und ich habe ja noch die Umwelt. Und was weiß ich, was für Beweggründe dich dazu nötigen, nicht für dein Ding zu gehen. Aber alle Menschen glauben, dass sie besonders sind. Und einige Menschen gehen da rein und fangen an zu experimentieren. Und haben keine Angst davor, dass ihre Umwelt ihnen um die Ohren knallt. Halt die Fresse. Kannst gar nichts.
Ja, okay. Ich finde es sehr spannend, auf jeden Fall, weil es ist ja auch also immer so eine Frage auch des Bewusstseins. Also ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst. Ich frage mich, das ist jetzt natürlich jetzt sehr schnell, weil ich keine Zeit habe, mir groß drüber Gedanken zu machen, aber dieses, ja, jeder, ich würde sagen, hat das Verlangen auch und diese Sehnsucht auch, was du sagst, mit Kino oder in anderen Menschen.
Musik,
genau. Mhm. Also einfach dieses, oder man liest ein gutes Buch und ich würde gern schreiben oder sowas. Also dieses Verlangen kenne ich auch selber und so, aber dieses Bewusstsein zu haben, was du gerade beschreibst, zu sagen, okay, ich kann das wirklich auch und wenn ich jetzt mir selbst mehr Freiraum geben würde, also erstmal dieses Bewusstsein und diese Kraft zu sagen, Aber man muss ja auch nicht gleich immer mit allem brechen. Also es kann ja auch im Kleinen zumindest am Anfang passieren. Und das Bewusstsein da ist, zu sagen, ich kann das wirklich oder es würde aus mir einen anderen Menschen machen oder ich weiß nicht.
Ich glaube, halt niemand denkt so weit. Niemand denkt so weit. Und ein ganz großes Privileg meines Lebens ist, dass ich ganz viele schöne und reiche Menschen, besondere Menschen, habe hinter den Kulissen, also privat, kennenlernen dürfen. Nur um festzustellen, dass keiner von denen, also die wenigsten von denen, waren am Anfang davon überzeugt, dass sie wirklich was können, was andere nicht können. Das heißt, die meisten haben einfach mit irgendetwas angefangen und mit dem ersten Applaus erwächst sowas wie ein Bewusstsein dafür, dass das, was man da macht, irgendwie so nicht so komplett scheiße ist. Und die nächste Stufe nach dem Bewusstsein dafür, dass man irgendwie was kann oder ein Talent mitbringt, ist, dass man ein besonderes Talent mitbringt. Aber das ist alles der Weg. Das gehört alles mit auf dem Weg. Ich meine, total lustig, Moses ist ja gerade eben oben bei FM. Und ich bin ja über Moses diesen ganzen Musikding gekommen. Und dem habe ich ja genau diese Frage gestellt. Ich habe den, der hatte irgendwie schon sein Ding draußen mit Twilight Zone. Und zu dem Zeitpunkt war für mich noch undenkbar, dass ich selber Musik mache. Aber ich habe mit ihm zusammen Basketball gespielt und habe irgendwann eine Gelegenheit wahrgenommen, ihn zu fragen, also das heißt, er ist so ein 15-jähriger Steppke. Habe ich ihn gefragt, könnte ich das auch? Und dann meinte er zu mir. Und das ist ja bis heute irgendwie, habe ich das nie vergessen. So krass war der Impact von dem, was er mir da irgendwie mit auf den Weg gegeben hat. Er meinte zu mir, du, wenn ich das kann, dann kannst du es auch.
Satz eigentlich, ja.
Und das war so, und das war krass, das war wichtig. Er hätte auch was anderes sagen können, er hätte eingebildeter sein können, er hätte irgendwie was Abfuckendes sagen können. Und dann hätte ich das unter Umständen erstmal nicht verfolgt, aber es war irgendwie so, wenn ich das kann, kannst du das schon längst. Was du machen musst, ist irgendwie, oder machen solltest, ist jetzt, hör dir irgendwie die Sachen, damals war halt mein Ding Rap, hör dir die Rap-Songs an, die du am meisten feierst, schreib dir die Texte raus, analysier die Versmaße, und schreib auf die exakt gleichen Versmaße deine eigenen Texte. Und so, ob die nun gut sind oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht erstmal, die Übung ist erstmal einfach nur das gleiche Versmaß irgendwie zu haben. Und das war ein total wichtiger erster Schritt, weil das war eben dieser erste Schritt hin in diese kreative Dimension. Und wenn du eine erste Strophe geschrieben hast, ist das Ding halt, das ist schon krass einfach. Es ist schon krass, weil du von einem Augenblick auf den anderen bist du von einer von vielen besonders. Also völlig unabhängig davon, ob das irgendjemand gehört hat, aber du stößt in den Raum von besonders vor. Du kannst es auch, wenn man etwas macht und so, das aus einem selber herauskommt.
Ja.
Weil du damit natürlich deine, also du, das hat was extrem Selbstermächtigendes und das hat was extrem Selbstbestätigendes, dass du was siehst, was aus dir kommt.
Also es fängt in dir selber an.
Ja, voll.
Genau.
So, also du hast es auch in der Schule, wenn du irgendwie im Deutschunterricht irgendwie in der Grundschule schon die ersten Gedichte schreibst. Das ist auch schon krass. Musik irgendwie war bei mir halt irgendwie tatsächlich ein Game fucking Changer. Und zu sehen, dadurch, das war das Schöne an der Übung von Moses, dadurch, dass ich irgendwie schon bewährtes Reimschema kopiert hatte, klang das dann auch gleich irgendwie so ein bisschen professionell, so ein bisschen amtlich, als ich dann irgendwie das erste Mal gehört habe. Und das war wichtig. Und es war wichtig für mich als Mensch, weil, und das ist etwas, was ich meinem Kind und meinen Kindern heute mitgebe, dass ich habe es halt auf diesem Weg irgendwie begriffen, jeder von uns ist besonders. Wenn wir das zulassen.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr große Hürde für die meisten.
Voll. Ja. Ja, klar. Ich glaube, das ist eigentlich das,
Ja, weil dieses Problem. Zulassen und dann diesen Schritt gehen, auch wenn es am Anfang ein kleiner Schritt ist und
das ist
ja, ja, vor allem, aber ist dann ein, es gibt ja aber einen neuen Blickwinkel, glaube ich.
Das ist nicht ein neuer Blickwinkel, das ist ein Game Changer.
Was ich, ja, auf das ganze Leben an sich, das meinte ich. Und ja.
Es sind jede Menge Leute.
Es erfordert auch immer Mut, ne? Das ist halt auch so ein Ding, finde ich.
Ja, aber das ist das Ding vom Universum generell. Wenn du in dieser Nummer hier bestehen willst, wenn du dafür Sorge tragen willst, wenn du irgendeine Berechtigung erkennen willst für deine Existenz, brauchst du Mut.
Ja.
Ansonsten bist du halt irgendwie, also du kannst halt irgendwie auch, egal in welcher Disziplin du das machst, das spielt überhaupt keine Rolle. Irgendwie, du musst irgendwie dein Ei auf den Tisch legen, da geht's keinen Weg. Das ist eine Gesetzmäßigkeit vom Universum. Das ist so, du möchtest dich gesehen fühlen, mach dich nackt. Packe aus. Du hast keinen Bock, dich nackt zu machen? Okay, gut, dann gibt's irgendwie die bunte und irgendwie dann gibt's irgendwie Gala, dann kannst du dir die anschauen, die das gemacht haben.
Ja.
Und hat mir meine Professorin irgendwie in meinem Studium gesagt, dass irgendwie, dass die einzige Funktion von Yellow Press darin besteht, also so Boulevard,
ja,
dass die Massen, die in der Regel eben nicht diesen Mut an den Tag legen, sich abreiben können an Helden, die sie ganz hoch auf ein Podest irgendwie setzen und dann zu warten, dass sie fallen. Das ist was ja ganz Entscheidendes. Also Yellow Press lebt davon, dass die alle stürzen. Denn wenn die da oben bleiben würden, wenn das völlig unchallenged wäre, dass die oben bleiben, einmal Star, immer Star,
wäre halt nicht interessant.
Nee, viel gefährlicher, das wäre eine Beleidigung für den eigenen Lebensentwurf. Weil dann bist du halt ein Spast. Und so, wenn es Menschen gibt, die da hochgehen und so ihre Flügel ausbreiten und anfangen zu fliegen.
Ja.
Und einfach immer fliegen. Immer fliegen. Dann bist du ein Spast. Dann bist du ein Trottel.
Weil du es nicht dahin... Oder wie meinst du es?
Weil du es nicht gemacht hast.
Ach so, meinst du es? Okay, verstehe.
Weil du es nicht gemacht hast. Das heißt, ja, du kannst dir die ganze Zeit anschauen und so. Und je länger du dir die anschaust...
Ich verstehe. Und du wartest...
Desto kleiner wirst du.
Ah, siehst du?
Aha. Nicht, aha, Leute warten darauf.
Ja, okay.
So, man wartet darauf, dass sie fallen. So, Diana oder Diana und so. Ah, die hat auch Probleme. Und diese Probleme sind wichtig, weil du sagen kannst, na, die ist zwar reich und bildschön und hat irgendwie alles, was ich mir irgendwie auch wünschen würde. Ja, aber Privatsphäre hat sie keine. Und irgendwie, und sie kann auch nicht lieben, wen sie lieben will. Und sie ist am Ende des Tages in einem goldenen Käfig. Und das ist eine Berechtigung oder eine, das ist die Absolution für deinen Lebensweg.
Ja, okay.
Der halt irgendwie nicht irgendwie ambitioniert ist. Du musst halt dein Ding irgendwie,
ja,
musst irgendwie Abteilungsleiter werden, irgendwie, wenn überhaupt. Und fährst zweimal in Urlaub im Jahr und das war's. Und ich meine das gar nicht abfällig. Ich meine, das ist überhaupt nicht abfällig. Ich kenne jede Menge Leute, die so einen Lebensweg fristen und total glücklich sind in dem. Aber die haben es auch nicht so mit der Bunten. Also die glücklich sind. Die anderen, die müssen sich die Schönen und Reichen anschauen.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in irgendeiner Folge gesagt habe, aber ich fand da immer so ein sehr treffendes Beispiel, weil es ungefähr vergleichbar mit der Bunten und mit der Gala ist, wenn du früher Peter Zwegert raus aus den Schulden geguckt hast.
Mhm.
Ja, und du bekommst Menschen gezeigt, die irgendwie Schulden haben, und dann kommt ein Typ, der denen halt erklärt, zu gucken, ihr müsst das machen, damit ihr vielleicht da rauskommt. Und da können halt Leute sitzen und sagen, ach, guck mal, hier die so und so hat 30.000 Schulden, wir haben nur 10, dann ist doch eigentlich alles okay. Das, weißt du?
Das ist ja nochmal der andere Entwurf zu dem, was er gerade gesagt hat. Das ist ja noch, da sind es ja nicht mal die Helden, da sind ja die von nebenan vielleicht.
Aber die sind natürlich auch in der Bunten.
Genau, die sind ja auch in der Bunten.
Die sind auch in der Bunten.
Ja, okay.
Du brauchst irgendwie, also was einmal brauchst du die die Phönixe,
ja,
die ja, alles okay erstrahlen.
Genau.
Und
die
dann
auf dem Titelbild sind dann auch.
Genau, natürlich. Und dann brauchst du, was weiß ich, dann brauchst du die Menderesse.
Ja.
Die sind wichtig.
Ja.
Und so, ich meine, ich feiere Menderes zu Tode. Also ich feiere den Typ zu Tode. Mit dem, mit dem limitierten Set an Skills eine solche Ausdauer an den Tag zu legen.
Ja,
sich stimmt. Immer wieder bundesweit Klatschen abzuholen. Und so, also was heißt, da musst du irgendwie auch eine Psyche haben oder irgendwie ein Ego, also keine Ahnung, du musst irgendwie eine Ausdauer haben, die abnormal ist, dass du dir einfach von der kompletten Nation sagen lässt, du Trottel, du Taugenichts und machst trotzdem weiter. Ich feiere den zu Tode, aber am Ende des Tages, den gibt's immer noch Menderes, der macht seinen Cash,
ja.
Aber den gibt es, weil... Also die einzige Berechtigung von Menderes oder eine der wesentlichen Berechtigungen von Menderes besteht darin, dass Menschen sich denken, da taugt nichts. Kann ja nichts.
Ja, genau.
So,
ja.
Also Menderes hat bestimmt ein Haus.
Ich glaube auch mittlerweile.
Stimmt. Aber sein Geld verdient er damit, dass er der Prügelknabe von der Nation ist.
Ja, aber wenn du jetzt gerade das Beispiel noch machst, das ist ja auch, also gerade bei der Sendung, in der er sehr oft stattgefunden hat, ist es ja, das, also meiner Meinung nach lebt das, oder vieles davon, ne, von genau, ja. Dass Leute da sind und man sagen kann, haha, also nicht immer unbedingt auslachen, aber einfach sagen kann, guck mal.
Ja, aber der wird es sogar noch weiter treiben.
Treib's mal weiter.
Mit dem, was wir im Vorgespräch kurz hatten, ist, das ganze Ding lebt davon, nämlich das ganze Fernsehen, ob es dann die Helden sind oder ob es die Trottel sind oder sonst irgendwas. Du hast die Ablenkung von deinem Leben.
Ja, ja, genau.
Und ich spreche mich davon gar nicht frei. Und du kannst dir den angucken und dann guckst du dir den an, der noch schlimmer dran ist als du. Oder du guckst dir an, den du gerne wärst oder du wärst irgendwas. Und damit guckst du dir eigentlich immer, oder sei es Instagram oder alles drum und dran, du guckst dir die anderen an und dann ist, glaube ich, noch schwerer, diesen Schritt zu sagen, also die einen fühlen sich vielleicht dadurch dann motiviert und die anderen fühlen sich dafür, und ich würde behaupten, dass die Mehrheit eher eingeschüchtert, dann diesen einen Schritt zu machen, um sich selber mehr zuzulassen.
Und du hast gerade eben gesagt, dass das Spannende daran ist, und das fiel mir auf, als du es gerade eben nochmal gesagt hast, und so, das Spannende daran ist, du guckst halt.
Ja, du beobachtest.
Nicht du machst,
ja.
Du guckst.
Ja,
genau. Und du guckst und guckst und guckst und guckst. Und hast ein Bierchen dabei und so und irgendwie und Nachos und schöne Dips irgendwie. Aber du guckst halt.
Ja.
Und guckst und guckst und guckst, aber gucken ist nicht machen. Und ich habe mal einen Spruch gehört und der ist mir, der hat mich sehr geprägt. Ich weiß nicht, ob ich ihn ganz zusammenbekomme. Ich weiß auch gar nicht, wo ich es gelesen hatte. Oder es hieß irgendwie, in der Gesellschaft gibt es so auf ganz grob runtergebrochen drei Gruppen. Es gibt die Schönen und Reichen, die Privilegierten. Es gibt den Mittelstand. Und es gibt den Arbeiter. So, also das Proletariat. Und es hieß in der Quelle, die ich jetzt nicht mehr zusammenbekomme, die Arbeiter wollen Spaß haben, also die Malochen halt. Und mit dem, was sie irgendwie so sparen, also dem, was sie an Cash haben, wollen die Spaß haben. Urlaub fahren, Auto kaufen, irgendwie Arsch kaufen, keine Ahnung, was auch immer, irgendwie konsumieren und schnackseln. Das macht so der Arbeiter. Die Schönen und Reichen, die haben irgendwelche großen Ideen und können für den Rest ihres Lebens davon leben, dass sie das kapitalisiert haben, diese Ideen. Und wer halt so richtig am Arsch ist, das ist der Mittelstand, weil die Reichen haben keine Angst, also die Reichen haben davon Angst, dass man ihnen das Geld wieder wegnimmt, aber vom Ding her haben die keine Angst, die machen ihr Ding. Die Sklaven haben auch keine Angst, die machen auch ihr Ding, so in den Tag hinein leben, irgendwie ein bisschen Geld irgendwie zur Seite legen und irgendwelche Sachen machen, die man sich halt so wünscht, auf dem Level, das man halt kann. Aber der Mittelstand scheißt sich die ganze Zeit in die Hosen. Der Mittelstand braucht die Reichen, weil die schauen die ganze Zeit zu den Reichen hoch und wollen so wie die sein und leisten sich so ein bisschen was von den Reichen, um sich besser zu fühlen als die Arbeiter. Und die werden auch immer gejagt mit den Arbeitern. die werden gejagt mit der Möglichkeit, dass die sozial so abrutschen könnten, dass die da unten sind. Das heißt, der Mittelstand trägt in allen modernen Gesellschaften komplette Volkswirtschaften. Die tragen die Scheiße. Und zwar mit ihrer Angst. Die kannst du mit ihrer Angst und mit ihren Bedürfnissen, so wie die da oben zu sein. Und ich habe das gehört und war so, oh krass. So, oh krass, weil ich das irgendwie tatsächlich auch sehe. Ich sehe das irgendwie auch in meinem Umfeld. Irgendwie, was weiß ich. Die Jungs, die nichts zu verlieren haben, die keine großen Ambitionen haben, die irgendwie auch, die in den Tag hineinleben, so ihre Hobbys haben und so, aber vor allem Dingen irgendwie runtermalochen, die sind deutlich entspannter. Also, die sind entspannt und die Reichen sind entspannt. Auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich übertreibe ich jetzt irgendwie. Der Mittelstand ist nie entspannt. Der Mittelstand ist immer am Rennen. Immer am Hinterherrennen oder vor etwas wegrennen. Und so. Und du kannst denen eine höllische Angst einjagen mit der Möglichkeit, dass die sozial abrutschen könnten. Das ist das Allerschlimmste für die. Also, was heißt, dann können sie das Haus nicht mehr bezahlen, also dann können sie die Hypotheken nicht mehr bezahlen. Und für diese Hypotheken quälen die sich. Die sind mit irgendeiner Alten zusammen, die schon lange nicht mehr riechen können. Aber die haben irgendwie, die müssen noch 20 Jahre lang abzahlen. Also die Möglichkeit, sich zu trennen, die gibt's nicht. Wann immer die darüber nachdenken, sich zu trennen, müssen die raus aus ihrem Reihenhaus und schauen nach links und rechts und sehen irgendwie die tollen Autos, die natürlich auch alle nur auf Pump irgendwie erwirtschaftet wurden beigeschafft wurden. Aber die schauen sich die Autos an und sind die ganze Zeit wie im Hamsterrad mit einer Mohrrübe vor der Nase. Und sind auch die ganze Zeit gestresst und wissen nicht, warum. Und ich beobachte das halt irgendwie aus einer Perspektive des Künstlers, der halt generell irgendwie viel beobachtet und stellt fest, ja klar ist das ein Monster, ein Monsterangebot vom Entertainment, von der Entertainment-Industrie, die gucken zu lassen. Einfach gucken zu lassen. Wenn die mal kurz Ruhe haben, gucken die. Und gucken sich die Schönen und Reichen an und hassen die dafür, dass die irgendwie das haben, was die sich wünschen, aber halt auf dick. Feiern die für einen gewissen Zeitpunkt und dann warten die, bis die fallen. Und dann ist die Schadenfreude groß, sehr groß. Und die Genugtuung auch extrem groß, weil es eine Berechtigung ist für den eigenen Weg. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt darauf kam, aber ich glaube, was mich getriggert hat, war dieses ganze Ding von wegen, die gucken. Die gucken und gucken und gucken und gucken. Und ich wollte irgendwie, glaube ich, nie Gucker sein. Also, was heißt ich? Ich habe irgendwie, also wirtschaftlich, die schlimmsten Krisen erlebt und habe Ewigkeiten gedarbt. Und es ist bis heute irgendwie ein Hoch und, extremes Tief und extremes Hoch wieder und dann extremes Tief. Aber ich persönlich finde, das ist spannender, da zu sein und zu machen, als und ich meine es wirklich überhaupt nicht diskriminierend oder irgendwie abfällig, als ständig etwas hinterher zu rennen. Keine Ahnung, ich will es jetzt mal an dem Punkt schließen.
Ja, ist ja aber am Ende auch ein Entschluss, den du gefasst hast. Was mich jetzt interessiert als Frage, als du es gerade erzählt hast, aber das hast du ja im Prinzip beantwortet, du wolltest nie ein Gucker sein, sondern du
wollte Macher sein.
Ja, genau. Aber Macher würdest du jetzt in welche, nur um ganz kurz noch diese Sparte, dann können wir es auch auf jeden Fall schließen, den Macher, wie jetzt du dich bezeichnet hast, würdest du wo reinstecken da? Dann, weil schön und reich ist es ja nicht, also schön bist du, aber reich noch nicht.
Ich bin sehr schön, okay.
Aber weißt du, was ich meine? Wo würdest du das? Also, das heißt, jemand in diesem Arbeiterding, was du gerade beschrieben hast, das sind eigentlich ja dann keine Macher. Das heißt, du.
Doch, ich kenne jede Menge. Woher kommen die meisten Macher? Die meisten Macher, die ich kenne, waren am Anfang Arbeiter.
Okay, das wollte ich wissen. Die sind dann.
Die waren am meisten. Also, das heißt, ich sage ja, die Spannenden, also die wirklich Spannenden, das sind die Schönen und Reichen und das sind die Arbeiter.
Okay.
Und so, weil die Arbeiter sind so abgefuckt, weil die jeden Monat merken, scheiße, es reicht nicht. Mhm. Es reicht einfach nicht. Also hinten und vorne nicht. Es ist so, entweder, keine Ahnung, ich hau's irgendwie alles auf den Kopf und sauf mir einen rein. Oder ich, keine Ahnung, ich vögel meine Alte die ganze Zeit bis zur Bewusstlosigkeit irgendwie. Oder ich investiere mich in die Kinder und finde das irgendwie toll, um irgendwie so ein bisschen zu betäuben, dass es einfach nicht reicht die ganze Zeit. Aber das Schöne irgendwie am Mangel ist, dass er dich zwingt, was zu verändern.
Ja, okay.
Und so, deswegen, ich kann jedem, also die meisten Leute, die ich kenne, die was gerissen haben dann später oder irgendwie was Spannendes gemacht haben, waren am Darben zuvor. Auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem mit dem Arbeiterdasein und so. Ich bin ja selber irgendwie Kind von, also mein Vater irgendwie war Bauingenieur, trotzdem irgendwie.
Ich finde auch gar nicht, dass das sich gerade, oder dass abwertend sich das allgemein nicht, weder abwertend noch überhaupt wertend angehört hat. Es ist ja nur so, ich finde auch, man kann es in manchen Sachen so.
Er hat ja ein Bild gemalt.
Ja, ja, genau.
Ich meine, dass es dazwischen immer Ausreißer hier und da gibt, ist ja klar. Also ich finde es schon spannend.
Was ich mich gerade frage, weil wir auch das Thema Gucken hatten und so. Guckst du gerne Let's Dance, weil du gerne mal bei Let's Dance mitmachen würdest dann eigentlich?
Nee.
Nee, okay. Ist komm, wenn die uns beide einladen als Paar, wir beide machen mit.
Da kann ich mich noch am Abend im Jungles erinnern, da hätten wir aber...
Hätten wir safe gewonnen, ja.
Nee.
Hätten wir auf jeden Fall gewonnen, wenn die uns da gefilmt hätten, ja.
Nee, ich glaub, das ist eher dieses Betäubende und da es auch nicht von mir ausging, aber ich mich dem ergeben habe, was auch nicht schlimm ist, würde ich sagen, nee. Also da zieht es mich nicht hin. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und angefangen, wo ich mich in dem Ganzen sehe, was jetzt natürlich auch ein bisschen ein gedanklich hier einschränkt, aber es ist schon auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich erkenne mich auch in vielen Sachen wieder, die du sagst und auch immer dieses Gestresstsein und Hinterherrennen und sowas, da erkenne ich mich auch schon wieder, wobei ich sagen muss, dass ich meine hellen Momente habe, um das mal so zu sagen.
Hallo, wir sind hier in Sigis Bar.
Genau. Ja. Da gehören
also du machst ja.
Ja. Ja, genau, das ist der Punkt. Also, wo man.
Ich muss ihn lange dazu zwingen, aber es hat geklappt.
Ja.
Am Ende hat er mitgemacht.
Ja, ja, sonst wäre das ja nichts geworden.
Ja.
Nein, aber Spaß beiseite. Aber es ist halt wirklich sowas, wo man. Oder wo ich, jetzt will ich niemanden damit reinziehen, aber wo man dann wirklich auch irgendwo mal Stopp sagen muss und sagen so, hey, ich muss jetzt auch mal drüber nachdenken oder sowas. Also, es ist wirklich so, ich würde mich auch gefangen nennen in einem Hamsterrad. Auch irgendwie zum Teil freiwillig, zum Teil halt auch irgendwie getrieben. Aber ich würde mich jetzt, vielleicht würde ein anderer was anderes sagen, aber ich würde mich nicht als so diesen gehässigen Typ nehmen, was das ja alles irgendwie voraussetzt und was mehr oder weniger bös gemeint sein kann oder nicht. Aber dieses aufs Fallen warten oder sowas, also da muss ich sagen, dass ich vom Charakter her einer bin, der also... Gut, Fremde interessieren mich da weniger, aber wenn ich, also eher so dieses, ich freue mich auch für andere. Ich kann mich auch für andere freuen und es bringt mich jetzt nicht unbedingt weiter, wenn andere fallen oder sowas. Also das von dem Punkt her. Aber das geht jetzt auch vielleicht zu weit, weil ich werde mir
auf jeden Fall... Ganz im Ernst, ich habe das ganz oft irgendwie, also habe ich mir die Frage gestellt, wo bin ich da? Und ich merke, also, und das muss ich voller Scham irgendwie eingestehen, ich merke schon, ich habe schon Sozialneid. Irgendwie. Also wenn Leute so richtig harte Überflieger sind und irgendwie alles das, was ich mache, so viel krasser machen, dann wünsche ich denen nichts Schlechtes, aber ich merke schon, oder ich habe an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt, dass es eine Erleichterung war zu sehen, dass die irgendwie gescheitert sind an dem einen oder anderen Punkt.
Oder halt auch, nennen wir es einfach, Probleme haben.
Problem.
In anderer Form. Voll. Dann.
Ja. Und so, also ich habe das total krass und total oft und ich schäme mich dann dafür. Ich schäme mich dann dafür, dass ich irgendwie das Gefühl habe und so.
Ja, aber am Ende ist doch auch so. Cool, das, also was heißt cool, aber das ist doch auch gut, das irgendwie einzusehen, ne? Oder ich finde das nicht schlimm. Sowohl das zuzugeben, finde ich nicht schlimm, als auch zu merken, dass man manchmal solche Momente hat, weil am Ende, also ich kann ja nicht wirklich mitreden, ich gehöre zu den definitiv schönen und reichen. Ich
hab, bei mir ist alles super. Schwierig und so, du bist
genau, ich kann da gar nicht.
Ja.
Also, ihr könnt froh sein, dass ich hier mit euch sitze in dieser Bar.
Ich bin froh, dass du hier mit in der Bar sitzt.
Ich muss trotzdem noch mal kurz erfahren, aber ich finde, das bei mir würde ich mich auch nicht freisprechen, dass ich mich dann doch freue oder irgendwie, bei mir hängt es aber immer auch von den Typen. Jetzt,
ja, aber Mann oder Frau. Es spielt keine Rolle. Ich glaube, es spielt keine Rolle, weil Missgunst ist Missgunst ist eine, das ist eine Sünde. Also jetzt mal weg von der Religion. Missgunst ist einfach eine negative Energie. Aber ich für mich persönlich habe festgestellt, diese ganze Nummer hier im Universum ist sehr selbst ausgleichend. Das heißt irgendwie, also ich glaube irgendwie auch an die Gesetzmäßigkeiten von Karma. Das heißt, wenn du Freude daran empfindest oder wenn du Genugtuung darin empfindest, dass jemand fällt, verlass dich auf Karma. Und so, dass, also ich habe die Erfahrung etliche Male gemacht selber und habe es irgendwie auch beobachtet im Umfeld. Du kannst die Uhr drauf stellen, dass jemand, der einen Mehrwert darin empfindet, dass einem anderen Lebewesen Schaden zugefügt wird, in welcher Form auch immer, wird das gleich erleben. An dem einen oder anderen Punkt. An dem einen oder anderen Punkt. Die Aufgabe besteht tatsächlich darin, und darin versuche ich mich zu üben, meinen Neid zu reduzieren und irgendwie mich selbst irgendwie da auch zu entlarven und zu identifizieren, woher er kommt. Denn am Ende des Tages ist Neid nichts anderes als, der hat etwas, was ich mir wünsche zu haben, und es schmerzt mich, sehen zu müssen, dass der oder sie es hat und ich nicht.
Aber macht es da keinen Unterschied, ob der Typ ein Arschloch ist oder ob er dir sympathisch ist oder nicht?
Überhaupt keinen.
Okay.
Wenn der Wendler sich ein Boot holt, also eine Yacht holt, dann hat der Typ davon, und das weiß jeder, der mal was gerissen hat, der hat dafür gearbeitet. Auf die eine oder andere Art und Weise hat er dafür gearbeitet. Der hat für dieses Image, das irgendwie diesen Wert hat, hat er gearbeitet. Also ich weiß das einfach von den Leuten, von den Schönen und Reichen, die ich eben kenne.
Ja.
Da gibt's niemanden, der irgendwie eine Marke ist und die Marke hält auf Zufall.
Ja, die haben schon alle was dafür getan.
Haben alle was dafür getan. Ja, die wissen, dass sie eine Marke sind und die wissen, wie sie diese Marke aufrechterhalten. Das heißt irgendwie, am Ende ist der Wendler wahrscheinlich ein ganz normaler, netter Dude. Aber er weiß, oder wenn er es nicht weiß, dann weiß es sein Manager, dass die Cash Cow von Wendler ist, dass die Leute ihn hassen. Und wenn er einen guten Manager hat, dann wird der ihm sagen, sorg dafür, dass die dich weiter hassen. Denn das macht irgendwie Quote.
Ja. Und so, wenn man den Fall, meinetwegen nehmen wir jetzt den Wendler als Beispiel.
Ja,
wenn man den jetzt nicht gut findet und der, sag ich einfach mal, fällt, ne?
Voll.
Ist es leichter zu sagen, wolltest du sagen, oder?
Voll. Das ist zu sagen. Eher, also das ist da, wo ich mich erwischen würde, so, ja, das ist eh ein Depp.
Ja, genau.
Und bei dem anderen würde ich dann eher sagen, scheiße.
Tut mir ein bisschen leid.
Absolut, aber ich lebe nicht danach, ich orientiere mich an der goldenen Regel. Und die goldene Regel ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Das ist eine ganz einfache Regel.
Ja.
Und dann ist so, was weiß ich, okay, wenn Hitler fällt irgendwie, kann ich nachvollziehen, dass viele Menschen sagen, so, hat er verdient, endlich, gut. Aber es ist eigentlich auf so einer spirituellen Ebene, du gehst in einen ganz dunklen Bereich von deiner Psyche, wenn du einem anderen Menschen etwas Schlechtes wünschst. Also selbst wenn diese Person das unter Umständen verdient hat. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich schon viel zu philosophisch, weil ich halt davon ausgehe, schlechte Menschen bekommen eh ihr Fett ab. Also weil ich eben an Karma denke. Das heißt, du musst gar nicht irgendwie noch einen Verstärker reinpacken.
Ja, du musst dich eigentlich
grundsätzlich gar nicht einmischen. Du musst dich da gar nicht
einmischen. Das geht gar nichts an eigentlich. Ne?
Du kannst, also eigentlich musst du, also das ist irgendwie etwas, was ich übe. Eigentlich ist es bei schlechten Menschen das Beste, einfach Mitleid zu empfinden. Und so schlechte Menschen, also selbst bei Mördern und so, also ich habe irgendwann mal dieses Gedankenspiel gemacht, es ist für jeden Menschen irgendwie essentiell, dass du abends nach Hause kommst, in den Spiegel schaust und das Gefühl hast, du bist ein Guter. Jetzt stell dir mal bitte vor, du bist irgendwie Serienkiller und so, oder du bist Auftragskiller. Also Auftragskiller ist, also dein Job ist so lange cool, wie du ein Einzelgänger bist. Wenn du Kinder bekommst, hast du ein Problem. Du hast einfach ein riesiges Problem. Weil mit den Kindern oder mit einer Freundin wirst du die Möglichkeit erfahren, zu lieben. in dem Augenblick, wo du liebst, wird dir auf die eine oder auf die andere Art und Weise bewusst, was du anderen Menschen genommen hast. Und das ist der Selbstzerstörungsknopf. Du kannst dann nicht mehr in den Spiegel schauen, das geht dann nicht mehr. Also verstehst du, was ich meine?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und das zerstört die Jungs auch und so. Die erfolgreichsten, die am langfristig erfolgreichen bösen Menschen haben keine Familien. Weil Familie ist ein Kopfschuss. Du kannst nicht sagen, so, meine Tochter, meine Liebe, ich möchte, dass dir nie was passiert. Und dann wissen, ich bin der Dude, der anderen Töchtern die Väter wegnimmt.
Ich glaube, da muss man noch einen Schritt weiter gehen, aber ich habe grundsätzlich verstanden, was du damit meinst.
Also du musst dann, und das machen Menschen dann in solchen Situationen auch, du musst es dann erklären. Du musst dann sagen, ja, aber der war ja ein Böser. Oder der war ja ein Serbe. Oder der war ja ein Schwarzer. Oder der war ja ein Stinker. Also du musst es dann legitimieren, dass du den Schaden zugefügt hast. Und das machen Menschen sehr gerne, zu sagen, ja, ich bin der Gute. Der ist der Schlechte. Das ist der ganze Hebel irgendwie, um Soldaten in den Krieg zu schicken. Du kannst sie nur in den Krieg schicken, dass du, wenn du denen sagst, so wie, wir sind die Guten.
Ja,
die sind scheiße. Das Problem bei der Nummer ist, das bekommen die anderen Soldaten auch gesagt. Also gegen die du kämpfst.
Ja.
Deswegen, aber am Ende des Tages macht es für mich persönlich keinen Unterschied und so, weil du bist proaktiv darin investiert, Schaden zuzufügen. Und jeder, der sich darin investiert, muss den Preis der Bürde des Bewusstseins dafür übernehmen. Ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ich bin so ausladend. Das hört bei mir nicht auf. Sehr, sehr guter Freund bei mir.
Dafür bist du in Sigisbar.
Sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr guter Freund von mir, dessen Vater, der war Soldat im Vietnam. Und da war der festen Überzeugung, dass er für die gute und gerechte Sache kämpft. Und dieser Vater hat ihm dann irgendwie vor 10 Jahren, der Vater ist mittlerweile gestorben, vor 10 Jahren erzählt, und das hat er mir dann erzählt, also der Homie mir dann erzählt, dass er jede Nacht die ganzen Toten sieht, die er erschossen hat. Oder mit dem Bajonett irgendwie erstochen hat. Der hat die ganzen Gesichter auf.
Ja, verrückt.
Überleg dir das mal bitte. Also der Typ denkt, er hat für die richtige Sache gekämpft. Aber der sieht die ganze Zeit Soldaten, der sieht irgendwie Frauen, die er umgebracht hat, der sieht und so. Und natürlich, die Legitimation war immer gegeben und so. Ich musste das tun, denn wenn ich den nicht platt gemacht hätte, dann hätten die mich platt gemacht. Ja. Die sind alle tot und ruhen dann irgendwie im Frieden. Oder nicht, keine Ahnung, wenn es eine Hölle gibt. Aber der hat ein richtiges Problem, der kann nicht mehr schlafen. Und Vietnam war irgendwie vor, was weiß ich, vor wie vielen Jahren. Und seitdem hat er diese Gesichter im Kopf. Und ich finde, das ist irgendwie, und das ist das, was ich meine. Das hat für mich was sehr, sehr Ausgleichendes. Das ist so, du hast dich dafür entschieden. Und das ist das Einzige, was irgendwie so jemand wie Jesus meint, wenn Jesus sagt irgendwie, wenn jemand dir auf die linke Backe schlägt, halt ihm die rechte hin. Ich habe das Ewigkeiten nicht verstanden. Ich dachte so, das ist doch völlig beschissen. Also völlig idiotisch irgendwie. Dann bekomme ich ja zweimal eine gepatscht. Und ich glaube, was er zu sagen versucht hat, ist, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du eine batschen, dann ist er glücklich und so, fühlt sich toll und dann ist das Ding durch. Oder du batschst ihm auch eine. Und dann bist du in diesem Kreislauf von Gewalt. Dann batscht er dir wieder eine, dann batscht du ihm wieder eine, dann batscht du ihm wieder, also batscht er dir wieder eine, dann holt er seine Freunde, dann holst du deine Freunde und sowas weiß ich. Und irgendwie dein Ego wird immer verletzter, das Bedürfnis irgendwie diese Verletzung zu kompensieren wird immer größer und du kommst aber aus diesem Kreislauf nicht mehr raus.
Ja.
Du kommst da nicht mehr raus. Und der Dude Jesus meint, lass dir einfach noch eine zweite batschen. Und so, der hat dir einen auf die linke gegeben, gib ihm noch die rechte. Aber dann ist das Ding durch. Du hast dann keine Ehre mehr. Aber das Ding ist durch. Und da ist für mich total viel dran. Weil ich glaube, sobald du dich in so negative Dinge irgendwie investierst, holst du die in dein Leben rein. die werden dann Teil von deiner Existenz, deiner Identität, von deiner Realität. Und eigentlich will man seine Lebenszeit nicht damit verschwenden, so negative Energien zu haben. Und wir werden ja tatsächlich darin gefördert, negativ zu sein. Wir gucken uns diese Serien an, das heißt, wie viele diese ganzen Reality-Shows und die gründen sich ja alleine darauf, dass Leute ausgelacht werden, bloßgestellt werden und irgendwie lächerlich gemacht werden. Also wir werden ständig darin irgendwie, was weiß ich, jede weitere RTL, Pro7, Dschungelcamp, es ist immer das Gleiche. Das Angebot, das uns gemacht wird, ist, du kannst jetzt mal richtig lachen. Der wird sich jetzt,
oder dich aufregen.
Oder dich aufregen oder, und so. Da wird sich jemand so richtig zum Lappen machen. Und so, und du hast morgen irgendwie was, über das du irgendwie bei der Arbeit irgendwie lachen kannst.
Ja. Mit dem Problem. Aber was du gerade gesagt hast, ich fand es ganz interessant, weil ich auch so ein bisschen mir oft denke, ey, genau, dieses reg dich doch einfach selber nicht auf oder hol dir nicht dieses Negative so. Doch, jetzt können wir doch auf das Thema ganz kurz kommen. Und ich hatte das oft mit Kunden tatsächlich. Mhm. Die, wenn du Pech hast, die morgens vor dir stehen, so die ersten 2, 3, wenn die irgendwie schlecht drauf sind und du bist super gelaunt, ziehen die dich in ihr Loch rein mit irgendwelchen Aktionen. Und das hat mich manchmal jetzt nicht einen ganzen Tag gekostet, aber ich dachte mir so, ey, aber irgendwann habe ich angefangen zu denken, so, ey, okay, ganz kurz, es kann doch nicht wahr sein, dass 3, 4 so Arschlöcher dir den ganzen Tag versauen. So. Und es hat nicht immer funktioniert, aber es hat, wenn ich es mir bewusst gemacht habe, besser funktioniert, weil ich mir dachte so, nee, das ist...
Ich zieh mich da raus.
Genau, ich zieh mich da raus, ich nehme dieses negative Ding nicht an, so, ne? Oder auch wenn jetzt jemand neben dir dann schlecht gelaunt ist, so, dann, okay, wenn es dich interessiert oder wie soll ich sagen, ja, wenn es dich interessiert, warum? Weil es vielleicht jemand ist, der dir nahe steht, so, dann kann man drüber sprechen, aber ich zieh mir das halt trotzdem nicht rein, so, also... Ne? Ich will nicht schlecht gelaunt sein und ich will mich damit nicht runterziehen lassen.
So. Aber das ist, was glaubst du, was der Grund oder das Angebot von Meditation ist und sowas? Ich meditiere auch nicht so regelmäßig, wie ich mir das wünsche zu tun. Aber das Angebot von Meditation ist irgendwie, sich darin zu, den Geist darin zu schulen, dass du ihn führen kannst. Denn worunter wir alle hier leiden, irgendwie in Gesellschaft, vor allen Dingen in Leistungsgesellschaften, ist, dass wir in so einer Art Monkey Mind immer dem nächstbesten offensichtlichen Gefühl hinterherrennen. Ohne dass wir wissen, woher es kommt. Ohne dass wir uns die Mühe machen, es in Erfahrung zu bringen, woher dieses Gefühl kommt. Wir folgen dem einfach. Und so irgendwie. Und irgendwie unser Gegenüber, das weiß ich, Industrien, ganze Industrien, investieren sich vor allem Dingen darin, unsere Primärbedürfnisse zu füttern. Mhm. Und so, und schicken uns irgendwie links und rechts, und so, wie sie Bock haben. Und jemand, der irgendwie der regelmäßig meditiert oder eine andere Technik hat, um irgendwie seinen Geist irgendwie zu fühlen, ich sag nicht zu kontrollieren, das geht nicht und so, aber zu steuern. Jemand, der gelernt hat, also was heißt, so ein Lenkrad in die Hand zu nehmen und sich dann zu entscheiden, jetzt möchte ich irgendwie in die Zerstreuung, ich fahre voll rein. Jetzt habe ich keinen Bock auf die Zerstreuung, ich fahre raus. Das ist ein Gamechanger. Weil die meisten Menschen, die wissen gar nicht, dass es ein Lenkrad gibt. Ja. Und so. Und die Werbung baut darauf, dass die Mehrheit der Gesellschaft keinen blassen Schimmer von der Idee eines Lenkrads haben. Das heißt, und so, was heißt, du bist schwanger. Habe ich ja gerade eben erlebt, irgendwie, mit meiner Freundin und so. Du bist schwanger. Du bist irgendwie gerade eben in Glücksgefühlen. Bam, ich schicke dir Babyklamotten. Also heutzutage ja dann noch irgendwie mit Social Media und irgendwie und mit irgendwie Cookies, die irgendwie die genau wissen, was du für Bedürfnisse hast und was du irgendwie für ja, was du irgendwie in letzter Konsequenz irgendwie auch für Produkte brauchst, irgendwie damit bei dir Dopamin ausgeschüttet wird. Und dann steuern die uns irgendwie genau dort. Wir sind nur in Dopamin Overkill. Die ganze Zeit. Und haben aber so überhaupt keine Kontrolle mehr über unsere Gefühle und sind nur im Wollen, nur im irgendwie Wünschen, nur in Glücksgefühlen. Und ich glaube, das ist ja genau das Ding und so, dass irgendwie, und da kannst du dankbar sein für die Erfahrung da irgendwie beim Job, dass du irgendwann so abgeturnt warst davon, dass irgendwie Menschen deine Energie wegnehmen konnten von einem halben Tag über irgendwie ihre Scheiße, dass du irgendwann gesagt hast, und so, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Und so, da sind schon wieder die gleichen Kandidaten und so, nee, da höre ich jetzt einfach nicht hin. Ich mache jetzt irgendwie die Wurst und so und bin hier ganz schnell wieder raus. Ja. Und so, ich muss mich da echt darauf konzentrieren, da nicht reinzugehen, irgendwie mich nicht tiefer mit denen zu beschäftigen und nichts, was die tun, persönlich zu nehmen. Aber das ist genau das,
ich habe mich manchmal sogar gefragt, ob ich habe mir Gedanken über die Leute gemacht und habe dann aber später gemerkt, so, warum bist du eigentlich so bescheuert und machst dir Gedanken über die Leute, und die du nicht kennst? Warum beschäftigt es dich, wie die sonst durch ihr Leben kommen? Weil ich habe mich wirklich gefragt, wie kommen die durchs Leben, wenn die manche Sachen nicht hinbekommen? Also wenn sie nicht mal schaffen, Essen zu bestellen zum Beispiel. Und hab mich dann, wie gesagt, danach dabei ertappt, zu sagen, okay, krass, warum machst du dir gerade Gedanken über jemanden?
Weil du ein, und so kenne ich dich ja auch, so habe ich dich ja kennengelernt, weil du ein empathischer Mensch bist. Und das ist die große Kunst.
Ja.
Die große Kunst ist
als empathisch. Aber es ist gefährlich, also für mich.
Hochgefährlich, wenn du nicht steuern kannst.
Ja. Ich habe das Lenkrad auch noch nicht so richtig.
Doch, ja, doch, es klingt irgendwie ja, danach, dass du ein bisschen das Lenkrad hast und so.
So ein kleines habe ich.
Voll. Also gerade dann, wenn du empathisch bist, musst du irgendwie eine Idee von dem Lenkrad haben. Weil du ja eigentlich, also empathische Menschen haben ja das Grundbedürfnis, dass es allen Menschen gut geht, damit es einem selber gut gehen kann. Und so, das ist ja ein Dilemma. Das ist das Dilemma von Empathie, dass du irgendwie, es kann dir nur dann gut gehen, wenn es den anderen gut geht und so. Und dann siehst du irgendwelche Leute, die irgendwie abgefuckt sind, und dann bist du automatisch getriggert zu fragen, aber warum denn? Und so, warum bist du gerade eben so krass negativ? So destruktiv? Das belastet mich. Ich finde es total schön, dass es Menschen gibt, die irgendwie aus der Ecke kommen, und musste irgendwie, weil ich ja selber aus der gleichen Ecke komme, irgendwann begreifen, das ist nicht mein Problem. Also ich kann das irgendwie im ersten Schritt noch wahrnehmen und irgendwie beobachten, wow, krass, die sind hart destruktiv. Und im zweiten Schritt versuche ich dann aber schon ganz bewusst, also entweder sind es Menschen, die mir am Herzen liegen, und dann sage ich irgendwie, Leute, ist das euer Ernst, so destruktiv? Also habt ihr nichts, also keine Ahnung, goldene Regel? Und so stell ich, also was heißt ich, Höflichkeit, also du kannst nicht, siehst du mich überhaupt?
Ja.
So, also du möchtest doch selbst gesehen werden, also dann kannst du mir das doch zurückgeben. Wenn es Menschen sind, die mir am Herzen liegen, wenn nicht, beobachte ich das und sag mir, Karma, bitte den Rest erledigen. Ich bin hier raus. Hier, deine Wurst.
Genau. Ich wollte noch ein bisschen über Musik reden.
Bitte.
Ja, bitte, weil sonst muss ich sagen, dass mein Spitzname früher mal negativ war. Ich habe mich jetzt auch ruhig hier zurückgelehnt, weil ich selber
wie deine Vergangenheit nachgedacht hast.
Nicht nur Vergangenheit. ich kenne mich ja selber auch.
Hätten wir noch 20 Minuten weitergeredet, wäre vielleicht ein Stuhl hier frei gewesen. Tobi ist gegangen.
Nee, dafür ist es viel zu interessant.
Yeah.
Aber man kriegt auch so ein bisschen gerade den Spiegel vorgehalten. Also so fühle ich das aber eher als Anstoß,
ja,
meintlich mal wieder nachzudenken.
Aber das, ich habe es ja immer wieder betont, irgendwie in dem Gespräch auch, und so diese Negativität, die habe ich auch total krass. Nur habe ich irgendwie mittlerweile einen anderen Umgang mit ihr gefunden. Also immer ich nenne ihn Gollum. Ja. Das ist, und so, also mein Gollum, boah, der ist hässlich. Das ist eine kleine, ekelhafte, deformierte Kreatur. Also, der lacht auch ganz ekelhaft. Der lacht so.
Ja.
Und so, und ist einfach ein mieser Charakter. Und mein Gollum, wenn ich Gollum um die Ecke kommen sehe, muss ich mich.
Ich stelle mir halt gerade ein bisschen bildlich vor.
Muss ich mich zwingen. Also immer wenn ich den sehe um die Ecke, ist so. Es gibt Situationen, wo Leute kommen irgendwie, die mich halt wirklich nerven. Die ist wirklich ekelhaft, wenn du. Und dann, also da lasse ich Gollum von alleine.
Ja.
So. Und Gollum ist ekelhaft. Und Gollum ist ein neidischer, ein missgünstiger, ein fieser, ein ekelhafter, aber auch ein intelligenter. Also, das ist so ein Stachel. Einfach, der kann Menschen Probleme machen, einfach. Aber in ausgeglichenen oder relativ ausgeglichenen Momenten und so. Und diese, und Gollum ist halt, der ist so, weißt du, der hat so was Nerviges, der hat so was Anbiederndes, so was Würdeloses. Der kommt dann immer angekrochen um die Ecke und ist so, lass uns heute, du und ich, wir beide. Und so, wir waren immer, wir sind stark zusammen. Ja. Können wir heute nicht was reißen? Und wenn ich irgendwie die Größe habe zu realisieren, dass die Fotze mich gerade eben wieder irgendwie verführen will, dann gibt's eine Schelle und dann sperre ich in den Zwinger. Und so, und dann schreit er. Aber das sind so, also das sind so Exorzistenlaute, wenn der in den Zwinger gesperrt ist. Also wirklich psychomäßig. Also es braucht immer irgendwie jede Menge Überwindung, bis ich den wirklich, und der ist auch so glibberig. Ja. Der ist glibberig und so. Du kannst den nicht irgendwie schieben, ohne dass du irgendwie so gallenartiges, grünes Zeugs an deinen Händen hast.
Ja.
Aber ich bin immer total froh, wenn ich in den Zwinger reinbekomme. Er guckt mich dann immer ganz, also es ist so ein Mix aus Wut.
Starrt lange auch.
So, starrt der starrt mich an. Ja. Genau. Du kennst ihn. Kennst
ich kenn ihn auch.
So, der
ja.
Starrt dich an irgendwie. Und es ist so beides, wie so ein Hund,
ja.
Der es nicht glauben kann, dass er gerade eben wieder eingesperrt wurde. Er guckt mich an und es ist so beides so mitleiderweckend, Wut, ja. Aber so ein ganz starrer Blick. Das ist so dein Ernst? Ich muss hier drinnen bleiben? Wirklich? Also wenn du das willst, tue ich das gerne, aber wir zwei?
Ja.
Dream Team? Dein Ernst?
Ja. Und, so ist es eigentlich, ja.
Und aber ich merke, in den letzten Jahren merke ich, dass ich immer öfter, also ich bin halt ständig irgendwie verschmiert, weil ich den halt ständig
immer wieder einsperren muss.
Ja. Aber das Leben ist irgendwie qualitativ deutlich besser, je öfter ich ihn in den Zwinger reinbekomme. Aber Gollum ist am Start, voll am Start.
Ja, ich, das ist auch schwer. Also ich glaube, jeder, der so etwas in sich hat oder mit sich trägt, der wird verstehen, wie schwer es ist, ihn in seinen Käfig wieder zu sperren.
Ja. Musik.
Ja, ja. Aber eine Sache möchte ich noch ganz kurz schnell loswerden. Ich will es gar nicht groß aufmachen, aber ich wollte ein Ding, weil das auch sehr gut dazu passt. Ich habe es ist immer noch so, ich bin kein Mensch, der sehr, sehr schnell fährt. Aber hier und da bin ich schon mal, wie jeder vielleicht mal, gemaßregelt worden durch etwas überhöhte Geschwindigkeit zum Beispiel. Mhm. Und musste mir selbst dann sagen, okay, pass auf, einfach jetzt mal hier an die Regeln halten, damit das irgendwie nicht schlimmer wird. Und man vielleicht irgendwann nur noch Fahrrad fahren oder laufen muss.
Ja, also zu Regeln habe ich irgendeine ambivalente Beziehung, ich glaube.
Ich musste, also man muss es sich halt dran halten. Und was ich aber gemerkt habe, und das fand ich ganz schlimm, und da musste ich meinen eigenen Gollum ganz, ganz oft einsperren, dass ich mich einfach verhalten habe, so wie es halt die Straßenverkehrsordnung
dir sagt,
ne, oder was von dir erwartet wird. Und du wirst behandelt auf den Straßen wie ein Stück Scheiße von allen anderen, die sich um dich rumbewegen. Obwohl, du sitzt im Auto und denkst dir so, ey, ganz ehrlich, meint ihr das alle ernst? Ich mach doch gerade einfach alles richtig und ihr macht alles falsch, aber ihr behandelt mich, als wär ich der Aussätzige. So, ne?
Du darfst mich nicht triggern, aber nee. Das ist ja die Herausforderung von Leben. Ego ist halt süß.
Ja.
Ego ist halt Zucker.
Ja.
Simple as it is. Ego ist Zucker. Und wenn du Ego ausschaltest, ist halt Zucker halt raus. Dann bist du halt so ein Öko. So vegan. Das ist gesund. Und perspektivisch wirst du länger leben. Aber der Zucker ist raus. Und deswegen, wenn du irgendwie von...
Ich liebe halt Zucker, das ist das Problem.
Wir alle lieben Zucker. Was heißt ja,
es gibt auch Leute, die nicht... Ach,
nein, ja, doch, alle schon. Lieben Zucker,
ja.
Aber diejenigen, die ihre Geschmackssinne zu steuern gelernt haben, wissen, dass er ihnen schadet.
Ja.
Es ist nicht, dass es ihnen nicht schmeckt, sondern es ist, es schadet mir. Deswegen verzichte ich drauf.
Ja.
Und deswegen, das heißt ich, wenn irgendwie, wenn ich auf der Autobahn bin irgendwie und weit und breit sind kaum Autos und die linke Spur ist frei und ich habe irgendwie ein Auto unter meinem Hintern und so, mit dem man auch drücken kann. Oh, ich liebe es. Ich liebe es.
Ja, ist ja auch völlig okay.
Ich liebe es. Und so. Und was weiß ich, und im Straßenverkehr irgendwie gerade dann, und was weiß ich, im Straßenverkehr nicht zu fluchen, hallo. Also keine Ahnung, das ganze nein, Leben nein, muss ja auch irgendwie...
Um, es geht nicht nur um das Fluchen, ich war einfach enttäuscht. Ich war enttäuscht von meiner Umwelt. Dass ich, der sich jetzt gerade mal die letzten, sagen wir jetzt einfach mal 30 Minuten, einfach voll an die Regeln gehalten hat, behandelt wird wie ein Aussätziger. Ich möchte es auch hier an der Stelle abschließen mit dem einzigen Tipp. Falls ihr hinter mir an der Ampel stehen solltet und die Ampel grün wird und ich nicht sofort losfahre, hupt mich auf keinen Fall an.
Das ja, aber das
auf
jeden geht Fall doch gar nicht. Das kann es nicht bringen.
Nee, ich fahre einfach
manchmal. Das kann es nicht bringen.
Ich gucke gerne nach links und rechts und dann deshalb gucke ich mal kurz nach links und weiß ich nicht. Und dann habe ich.
Dann ist
die Ampel halt schon eine Sekunde grün, dann wird von hinten direkt gehupt.
Ja, macht's mit die Straßenverkehr, so wie gesagt, bei ja, grün fahren. Ja,
du musst du losfahren, ich weiß. Es geht aber einfach um dieses Ding. So, hupt mich einfach nicht an. Macht mich, das macht mich aggressiv, dann kommt der Gollum raus. Der steigt dann aus dem Auto aus.
Das ist Musik. Nicht
so gut. Musik. Ja. Ja, also wir können es so ein bisschen verbinden. Weil wir haben hier bei in Sigis Bar eine Playlist.
Mhm.
Also, nee, sorry, eine Jukebox, die wir aber auch in Form einer Playlist auf Spotify, die man auf Spotify finden kann. Die füttern wir ganz gerne selbst immer mit ein paar Songs und die Gäste natürlich auch.
Mhm.
Aber da kommen wir automatisch jetzt dann gleich dazu, weil ich auch so ein, zwei Songs habe, die ich gerne da drauf packen würde von dir, natürlich. Ach, allerdings sind es alte Songs, aber das ist, für mich ist das wichtig, weil
ich habe schon mal einen drauf.
Ich verbinde. Gehabt. Du hast von Timo schon einen draufgepackt?
Ja.
Darf ich fragen, welcher das war?
Morgen.
Morgen, stimmt.
Ja, ganz ehrlich.
Den ja, stimmt, auch, stimmt.
Das war Soundtrack einer Lebensspanne, einer gemeinsamen. Also, den habe ich, ich weiß nicht mehr, welcher
ja, Fall stimmt.
Das war, aber ich habe den auf jeden Fall schon drauf.
Aber ich wollte trotzdem mal ganz kurz, bevor wir dann diese einzelnen Titel nennen, weil wir werden vielleicht auch ganz kurz über den einen oder anderen Titel nochmal sprechen.
Mhm.
Um das nochmal ganz kurz wichtig.
Ist das Ding hier eigentlich zeitlich eingeschränkt?
Nö.
Wie lange gehen die Talks in der Regel?
Ich würde sagen, so 2 Stündchen.
Wow, okay, gut.
Ja. Mhm. Also wir haben Zeit.
Mhm.
Also die rollen dann halt Stunde irgendwann runter.
Oder
der Gast muss weg manchmal.
Okay.
Kommt auch vor. Auf jeden Fall.
Claire wartet, ich muss irgendwie nach Hause gleich.
Also ja.
Irgendwann.
Nur so, um es nochmal kurz zusammenzufassen, man kann auf jeden Fall, oder man wird demnächst neue Sachen von dir hören.
Ja.
Safe.
Mhm.
Wir müssen noch, oder wenn wir das, können wir wahrscheinlich eh nicht, aber irgendwie Daten nennen, sonst muss man ja nicht, aber man kann.
Daten gibt es wahrscheinlich noch gar keine.
Ja. Aber man kann auf jeden Fall auch noch Sachen von dir hören, neue.
Mhm.
Wird es eher wieder in die Rap-Richtung gehen wie früher, oder wird es irgendwie.
Das wird so. Es wird Rap-Elemente haben, wenn ich in den letzten Jahren das wieder für mich entdeckt habe. Aber das ist jetzt, das ist irgendwie erwachsener, das ist nicht mehr Rap. In dieser jugendlichen, maskulinen Sturm- und Drang-Manier, sondern es ist eher Sprechgesang von einem Mann.
Okay.
Siehst du, dieses ganze Sturm- und Drang-Ding ist raus.
Aber ich finde, das hattest du nie so extrem, oder?
Also ich zumindest voll, voll.
Zumindest in absolut. Den Songs, die man so kennt.
Oder nein,
die,
du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht und so, weil du hast gesagt, und so rappst du wieder. Aber
ja.
Ich mache wieder das, was ich davor gemacht habe, aber mit noch größeren Lücken.
Ich glaube, ich muss auch den Leuten, die es vielleicht nicht wissen, ein bisschen helfen. Du hast ja auch mal ein bisschen gesungen.
Voll.
Oder du hast es gemischt. Ne? Mhm. Also du hast mal einen Refrain voll. Gesungen, aber dazwischen gerappt.
Voll.
Und
das kommt wieder ein bisschen mehr rein.
Okay.
Ein bisschen mehr rein, aber irgendwie auf so einer Abwag. Also das Album wird, boah, das wird brutal persönlich.
Mhm. Also willst du ein Album machen? Das steht
ist
fest?
Schon, es ist schon da.
Ach so,
eigentlich.
Okay.
Und so, es geht gerade eben nur darum, irgendwie zu überlegen, in welcher Form wird das veröffentlicht. Wird es ein Album, oder mache ich EPs aus daraus irgendwie?
Oder eine Box?
Eine Box sowieso.
In der Gollum drin ist immer dann.
Es geht gerade eben vor allen Dingen darum, wie präsentiere ich das Ding? In welcher Form präsentiere ich das Ding? So dass es mir gerecht wird. Aber es kommt auf jeden Fall wieder Musik raus und es wird halt super persönlich. Und ich habe mich sehr von diesem ganzen Radio Fokus emanzipiert. Mhm. Weil in den letzten, also seit ab nach morgen, also mit morgen kam ich halt auf den Geschmack von Radio. Ich kam auf den Geschmack von Radio Money, wirst du kennen. Und von Popularität und alles, was damit halt irgendwie im sozialen Kontext an Zucker einhergeht. Ich bin auf diesem Zucker hängen geblieben. Das war völlig legitim und es war auch gut irgendwie und es war auch lange Zeit eine Perspektive, das irgendwann zu bekommen. Aber ich habe halt gemerkt, irgendwie für mich persönlich, dass ich bin halt so wie gerade eben im Talk auch, ich bin ausladend, ich bin deep und zwar ohne deep sein zu wollen, sondern weil ich halt einfach immer
so bist, halt, wie du bist.
Mich interessiert halt irgendwie der Kern und deswegen kenne ich keine Grenzen und ich habe aber gemerkt, dass wenn du ins Radio willst, dann musst du die Sachen irgendwie sehr straffen, du musst die sehr einfach machen, du musst die sehr eingängig machen. Manchmal ist das völlig in Ordnung, ich habe überhaupt kein Problem mit Popmusik, ich liebe Popmusik, aber ich für mich persönlich habe festgestellt, so, das ist gar nicht so mein Ansatz. Die Musik, die ich selber höre, findet tatsächlich größtenteils gar nicht im Radio statt. Und es hat mich jetzt irgendwie 2 Jahrzehnte gebraucht, irgendwie, um zu realisieren, eigentlich müsste das auch mein Ansatz sein. Was halt schwierig ist, weil ich habe Familie und ich möchte die irgendwie auch durchbringen. Das heißt, es ist natürlich schon irgendwie perspektivisch deutlich sicherer zu sagen, ey, warte mal, das Ding hier ist eine Monster-Single. Da kommt GEMA bei rum. Aber ich bin jetzt dazu übergegangen, irgendwie mich breiter aufzustellen und irgendwie andere Sachen zu machen, mit denen ich das Money ziehe.
Ich würde sagen, ich glaube, den Vorteil hat man irgendwann, wenn man auch die Möglichkeit hat, mit anderen Künstlern oder auch für andere Künstler zu arbeiten, hat man da, ist das so ein bisschen, sag ich es einfach mal so, ein bisschen Daily Business so, täglich Brot so, ne? Aber dann hat man vielleicht wieder den Luxus zu sagen, ja, dann kann ich mich bei meiner Kunst oder bei meiner Art
Musik, kann purer werden.
Genau, kann ich so ein bisschen das machen, worauf ich Bock habe, ohne mich verbiegen zu müssen, weil es am Ende nicht darum geht, zu sagen, das muss irgendwie auch
bei 1 Live
Brot auf den Tisch bringen. Und
voll. Das muss nicht bei 1 Live in die Heavy Rotation rein.
Ja, oder in Sigis Bar-Jukebox.
Da ist das
vorbei in der Jukebox mittlerweile. Das
ja,
ist,
aber da, da
der Musik,
gibt's
die
keine, da gibt es keine Grenzen. Da gibt's, ne.
Ich würde gerne mal, ich mache einen kleinen Aufruf und zwar, wenn es irgendwann, ich sage es einfach mal nächstes Jahr oder so, eine Party geben wird, auf der den ganzen Abend die Sigis Jukebox läuft, dann gewinnt ihr einen Besuch von uns.
Also ist ja in zweifacher Hinsicht schon sehr ambitioniert. Also
oder wenn ihr uns versprechen könnt, dass ihr eine Party organisieren könnt, auf der nur die Playlist von Sigis Bar läuft, dann kommen wir beide vorbei auf diese Party.
Ich glaube, die ist mittlerweile so lang, dass da eine Party nicht reicht.
Das stimmt, wahrscheinlich eine Party nicht reicht, stimmt.
Woher kennt ihr beiden euch eigentlich?
Wir beide?
Ja.
Oh.
Wir haben uns in Sigis Bar kennen, nein, Quatsch. Nee, wir kennen uns eigentlich, naja, von der Schule kann man, ja. Doch, ja, doch, von der
Rödelheim.
Schule. Ja, auf der Liebigschule waren wir. Aber dann auch über, bitte?
Beide Liebig, dann kennt ihr auch den Thomas, oder?
Ja, wir kennen ihn natürlich, aber wir sind ja ein bisschen jünger.
Das stimmt. Okay.
Also wir sind so ein paar Generationen drunter gewesen auf der Schule. Ich bin aber auch erst spät auf die Schule gekommen und es war so, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus auf der gleichen Schule sein plus so ein bisschen den ein oder anderen gleichen Freundeskreis zu
haben. Nee, aber ihr seid kontinuierlich Homies gewesen?
Ja, ja, klar.
Okay.
Also seitdem wir uns kennen.
Ja.
Ja.
So.
Die Sache was ist jetzt auch schon wieder wie lange zurückliegt?
Ne,
auf jeden Fall.
Ende der 90er.
Ja.
Also ja, die Sache ist die, im Endeffekt, und das ist bei dir auch witzig, weil es hier auch wieder zutrifft, im Endeffekt kommt immer irgendwie Basketball ins Spiel.
Ja,
weil bei uns war das auch so, weil im Grunde meine Freunde aus meiner Stufe, beziehungsweise dann eine Stufe drüber, und waren dann deine Freunde, weil ihr zusammen Basketball gespielt habt.
Stimmt, genau.
Und dementsprechend, also dann, ich würde sagen, die erste Näherung war bei den Nightball-Sessions.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt schließe ich ganz kurz ein noch größerer Kreis und das alles hat auch begonnen bei der FTG.
Auch FTG?
Ja.
Also das ist auf jeden Fall ein Kreis, wo ich irgendwie mit dabei bin.
Ja.
FTG war Moses. FDG war, Wiegand? Also bei mir war FDG Moses.
Wiegand?
Wiegand und Thomas.
Thomas, genau.
Und so mit Thomas war ich dann sehr, sehr eng.
So ein bisschen, ich würde jetzt einfach mal sagen, ein bis zwei Jugenden oder wie auch immer. Ja. Also ja gut, ne, so viele Jugend gab es nicht, aber höher, ne? Und also so. Also ich glaube, als ihr aktiv gespielt habt, haben wir noch nicht gespielt. Weil ihr wart, also ne, da waren wir noch quasi ein paar Jährchen zu jung. Aber tatsächlich hat sich dann in der FTG wieder der Kreis geschlossen. Ja, also so, das krass, irgendwie passiert das immer hier. Sigis Bar hängt zusammen mit Basketball, mit der FTG, mit allem drum und dran. Weil du gerade fragst, wo es mal Nightball gab. Es gab damals am Zoo. Das war echt ziemlich geil. Ja,
also
mittlerweile, das, doch, das Gebäude gibt es noch, sieht man noch nicht mal, weil die davor ein riesen Gebäude gebaut haben. Aber da war...
Das war überall. Das war auch in Sachsenhausen.
Sachsenhausen noch, stimmt.
Aber angefangen hat es im Zoo. Die Frankensteiner Schule nicht gefunden habe.
Ja, aber angefangen hat es
im Zoo. Ich habe vor der Tür die Polizei gefragt, wo denn diese Schule ist. Ich war 18 mit dem Auto und für mich war Sachsenhausen ein weißer Fleck, was das anging. Und war ein paar Mal da gewesen, aber immer mitgefahren. Und dann stand ich tatsächlich vor dem Eingangstor dieser Schule und da stand ein Streifenwagen und dann habe ich die gefragt, wo diese Schule ist. Und die haben mir gesagt, die wissen nicht wo. Dann bin ich nach Rödelheim zum Mackie gefahren, hab dich, glaube ich, oder hab irgendjemand angescrollt.
Kennst du noch den Scroll?
Ja, und dann, ich hab's tatsächlich nicht dahin geschafft. Aber nee, das war überall. Das war dort, das war...
Aber angefangen hat's im Zoo.
Ja, ja, das mag sein. Aber später waren wir waren überall.
Aber da warst du schon raus, glaube ich, auch mit dem Basketball.
Ja, da war ich schon raus.
Ja. Aber ich fand, es war eine coole Aktion. Also da konnte man ja dann nachts Basketball spielen. Da waren so drei, vier...
Es ging erst um 11 los, glaube ich.
Ja, 10 oder 11 ging es abends los. So ein paar Sozialarbeiter, die da irgendwie eine Halle klar gemacht haben. Und dann konnte man im Prinzip 3-3 Turnier. Also kam halt... Und am Anfang waren es, keine Ahnung, 5 Mannschaften. Irgendwann waren es halt original 15. Was weiß ich. Also es war cool. Hat Bock gemacht, ja. Und da ging es eigentlich so ein bisschen los bei uns. Wir haben ja auch zusammen gewohnt, 5 Jahre. Und okay. Er war auch... Eigentlich ist der Tobi meine Muse, wenn ich in dem kleinen WG-Zimmer gesessen habe und Beats gemacht habe. Er ist immer auf der Couch eingeschlafen. Ich habe es nicht gemerkt, dass er eingeschlafen ist.
Und ich denke, du hast keine Beats gemacht.
Na klar.
Ja, hast du vorhin nicht erzählt, dass du irgendwie...
Nicht mit dem MPC.
Ich hab immer Beats gemacht. Ich hab im Prinzip alle, oder alle will ich jetzt nicht sagen, sonst...
Deswegen war ich mal so irritiert, weil ich kenne mich doch irgendwie von...
Na klar, ich habe Beats gemacht, aber nicht mit der MPC. Das wollte ich sagen. Ich bin schon eingestiegen mit hier Computer, so ein bisschen. Und wobei, nein, aber so weit will ich jetzt nicht ausholen.
Gut.
Ich habe auch schon auf einer Tonbandmaschine aufgenommen und so, aber komme ein bisschen aus der... Und da, ja, irgendwann habe ich ihn dann immer geweckt, sag, hier, guck mal, ich habe einen neuen Ton eingespielt, findest du den gut? Ja, ist gut, okay, schlaf weiter. So.
Es ging aber auch darüber hinaus, okay.
Ja, natürlich, aber so, ja.
Also es wurde auch noch sexuell, verstehe.
Manchmal, wenn...
Kommt auf den Ton drauf
an. Ja, auf den Ton oder auf den Beat. Ich würde voll gerne, ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie du darauf reagierst oder wie du... Ich weiß nicht, es gibt ein Lied, da werde ich dir gleich noch was dazu zeigen. Da muss ich, glaube ich, sogar nach dem Namen fragen. Weil ich nicht mehr weiß, komm, wir machen das jetzt. Und zwar habe ich habe ein kleines Stück, einen ganz kleinen Schnipsel vorbereitet. Den wirst du natürlich selber erkennen, bei dem du zu hören bist. Und zwar ist es... Ich mach's kurz mal lauter, ich mach das aber nachher dann natürlich hier in guter Qualität rein. Es ist das hier. Es ist, also in unseren Fachkreisen nennt man das Sample, ja?
Mhm. Hier, wenn wir ehrlich sind, waren wir nie füreinander bestimmt.
Das war's.
Krass.
Soll ich nochmal spielen oder hast du
das
schon?
Weißt du gar nicht. Lass los,
ich wollte gerade sagen, genau. Aber in dem Song war auch drin, du hast, glaube ich, gesagt, lass los, bevor wir vor die Hunde gehen. Ne? Der Song heißt Lass los.
Mhm.
Und wusstest du, dass wir.
Als ihr gemeinsam irgendwie nachts zusammen lagt und gekuschelt habt.
Haben Tobi und ich Lass los gehört.
Ja, dass Tobi dich immer gebeten hat, irgendwie Lass los, lass
genau.
los.
Ja, Tobi hat gesagt, bitte lass mich los, bevor wir vor die Hunde gehen.
Das wusste ich nicht.
Das wusstest du nicht?
Nee, das wusste ich.
Deswegen möchte ich diesen Song auf jeden Fall auf die Playlist setzen. Gibt's den bei Spotify, ja, oder?
Nee, es gibt den tatsächlich nicht.
Nein.
Weil ich irgendwie die ganze EMI-Nummer noch nicht hochgeladen habe.
Okay. Aber der kommt irgendwann.
Muss ich jetzt so, will ich schon seit einem Jahr machen und irgendwie bekommst du irgendwie nicht geregelt, machst jetzt aber.
Na gut, trotzdem, Lass los von Chima findet man bestimmt auch woanders. Wenn nicht, kann man den immer noch kaufen.
Also
bestimmt.
Auf YouTube gibt's den.
Ist es ja, auf YouTube. Aber abseits davon, dass Tobi und ich dabei ein sehr schönes Verhältnis hatten bei diesem Song, haben wir tatsächlich dieses Stück, was du gerade gehört hast, in einem Song von Rapsoul verwendet. Wusstest du das? Jetzt sagst du nein und dann sage ich, scheiße, dann müssen wir mir jetzt noch was bezahlen. Wusstest du nicht?
Ich wusste nicht.
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich...
Ich glaube, Effe hatte mich mal irgendwie was gefragt.
Der Song heißt tatsächlich Dramaturgie, ist auf dem ersten Album von Rapsoul drauf. Und da haben wir quasi das als eine Art Scratch eingebaut. Weil
Mama,
es,
Mama?
Ich weiß nicht, ich mach's jetzt einfach mal an. Im schlimmsten Fall müssen wir es rausschneiden. Weil man es vielleicht nicht zeigen darf, obwohl es mein und unser Song ist.
Weißt du dann auch, also wirst du jetzt genau den Teil spielen, den ihr auch benutzt habt?
Ja, yeah, wir haben ja nur deinen.
Achso, du machst Sprachsample. Deinen Song, verstehe.
Ja, wir haben nur dieses Sprachsample von dir benutzt.
Das ist. Okay, warte mal, ich möchte nur eine SMS an meine Anwälte schicken, dass du das jetzt auch mitbekommst. Da wird Gamer Money verdient. Nachträglich.
Relativ am Ende. Gehört?
Ja, mach nochmal. Man hört ja gar nicht, was ich sage.
Also hier hört man, aber gut.
Welcher Max?
Hier, wenn wir ehrlich sind, waren wir nie füreinander bestimmt.
Okay, verstehe.
Ja, das ist hat irgendwie schön gepasst.
Gut.
Ich war sehr, sehr bei Musik. Ich hab, glaube ich, sogar Drums. Also Drum-Sounds von deinem, ich glaube, das ist das erste Album, habe ich gesampelt, weil ich die so geil fand. Wahrscheinlich hätte ich einfach fragen können, Chima, kann ich bitte diese Drum-Sounds haben?
Easy, hätte ich gesagt, ne?
Aber ich habe sie einfach gesampelt.
Und so, und zwar, wie hießen die Dinger? Es gibt einmal, es gibt irgendwie die, wie hießen diese großen Disketten?
Floppy. Wie hießen die nicht Floppy-Disks?
Nee, die großen. Weißt du, auf die du dann 100 MB draufpacken konntest.
Oje.
Das nicht? Achso, die
kleinen. Das waren. Hätte ich dir. Egal, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Weißt du, die. Es gab ja irgendwie.
Die flachen.
Es gab ja immer die kleinen. Oh, sorry. Es gab ja immer die kleinen.
3,5 Zoll waren es irgendwie. Und die großen waren mit diesem Loch in der Mitte. Meinst du? Ja. Oder die wären noch richtig alt, ne?
Ja.
Das sind eigentlich. Die nannte man damals Floppy-Disks.
Nee, war das Floppy?
Dieses Loch in der Mitte, meinst du aber, ne? Die so ein bisschen biegsam auch waren. Weißt du die?
Nein. Das waren viel größere Medien. Die waren größer. Und waren auch stabiler, die waren fest. Aber die hatten dieses Loch in der Mitte, ja, auf jeden Fall. Nicht dieses Loch in der Mitte, die hatten irgendwie genau. Die haben auf dem Gleisen. Nennen wir sie Disketten. Die waren, nannten die auch Disketten, wahrscheinlich und so. Aber die waren halt größer. Und
da waren die Sounds drauf, die hätten wir wahrscheinlich einfach geben können.
Hätte ich ja ein 100er MB.
100 MB, mein
100
Gott.
100 MB. 100
MB. Als du gesagt hast, habe ich auch gerade gedacht, wow.
100 MB war das große Ding.
Ja.
Aber meine, auf 100 MB.
Der hat mir 100 MB Samples. Schlagzeug und Samples-Sounds voll gegeben. Wow. Nee, ich habe es tatsächlich damals. Das war doch auch. Das ist auf dem. Erstes Album drauf gewesen, der Song, ne?
Das war auf
dem. Lass los?
Ne, auf dem ersten deutschsprachigen Album, ja.
Ja, genau. Mhm. Ja, da habe ich auch die eine oder andere Drum-Sound geklaut.
Ehrt mich.
Ja. Und das Witzige ist, man muss den Dateien, wenn man die speichert, ja auch Namen geben. Und die heißen tatsächlich auch. Die eine, das heißt dann Chima Bass Drum, Chima Snare Drum.
Aber klar, das ist der logische Name gewesen. Also damals auch. Das heißt, wenn irgendwas von Rakim. Oder Kim gesampelt, also das heißt, es war ja eh schon heftig genug, dass du musst den Beat erst aufnehmen, dann musst du ihn irgendwie, also ich hab's dann irgendwie immer in Cubase reingespielt, hab's dann in Cubase gechoppt und hab's dann irgendwie abgespeichert auf der Diskette, damit ich es im Sampler abspielen kann. Und dann hieß das Ding natürlich Rakim Haha oder Rakim BD.
Ja, genau.
Oder Rakim SN.
Und heutzutage können wir hier mit unserem Sigis Bar Aufzeichnungsgerät 50 Stunden aufnehmen.
Alter.
Das ist ein bisschen größer als die 100 Megabyte Disk. Also ich packe auf jeden Fall, also ich würde gerne Lass los drauf machen und ich würde echt gerne, weil ich weiß nicht warum, aber und das ist glaube ich von deinem zweiten Album, es ist Rebstockbart. Ich finde es irgendwie obergeil. Also mich hätte es mehr gefreut, wenn der Song nicht Rebstockbart
gießen hätte,
sondern Brentanobart. Aber tatsächlich muss ich sagen, das, was du da über das Rebstockbart erzählst, ist ja ein Gefühl. Das, ne?
Das hatte man auch im Brentanobart und im Stadionbart.
Genau. Und deswegen war das. Ne?
Es musste.
Hieß
es
der Song für mich eigentlich Brentanobart.
Nee, weil es viel Rebstockbart heißen.
Für dich, ja, genau.
Es muss, und für alle Ich glaube, ich sage in dem Song da tatsächlich, ich sage irgendwas mit Zehner.
Ja.
Aber im Rebstockbad gibt es gar keinen.
Nein, im Rebstockbad gab es immer nur einen Fünfer. Fünf-Meter-Turm.
Es gibt nur einen Fünfer.
Ja.
Und es war aber tatsächlich so, dass für die Frau, der dieser Song gewidmet war oder um die es ging in dem Song, das war Radus. Ich war mit Radus zusammen. Und für die habe ich immer den Clown, den Affen gemacht auf dem Zehner im Stadion. Okay. Also es war so ein.
So ein Mischmasch. War
so ein Mischmasch aus
verschiedenen
beiden Schwimmbädern.
Ja. Ich fand den Obergeil.
Kasper auf dem Fünfer im Rebstockbad.
Nee, ich sag Fünfer. Ich sag in dem Song Fünfer.
Ja? Naja, aber keine Ahnung, das finde ich aber manchmal so geil an so bestimmten Songs. Und bei hier bei Lass los. Und da gibt es noch einen anderen Haus und Heimat. Haus und Heimat.
Wow, ich verstehe nicht, dass Leute den so feiern.
Einer meiner Lieblingssongs.
Moses hat mich original wegen Haus und Heimat gesigned.
Ja, schade, dass man die. Rebstockbad ist auch nicht auf Spotify wahrscheinlich, oder?
Rebstockbad ist auch nicht auf Spotify.
Egal, man findet sie auf YouTube. Wir können sie verlinken. Wir haben so Shownotes hier unten. Dann haben wir die rein.
Ich werde recherchieren.
Du wirst recherchieren. Tobi ist hier Bob Andrews von 3 Fragezeichen. Okay. Für Recherche und Archiv.
Recherchen. Ja, ich schließe mich dir einfach an, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Kopf so sehr arbeitet hier heute, gerade, dass ich...
Dass du nicht sofort einen Song raushauen konntest.
Nee, ich weiß nicht, nee.
Ich wollte halt ganz ehrlich, also es ist ja immer gemischt. Klar sind wir meistens dafür zuständig, dass wir uns auch Songs wünschen von denen, wenn Gäste hier bei uns sind, die irgendwie was mit Musik zu tun haben oder Musik machen, dass wir dann so ein bisschen das übernehmen, von den Leuten Songs drauf zu packen. Aber es war auch schon so, dass man auch andere Songs irgendwie drauf hat. Aber das hatte ich irgendwie heute so im Kopf, dass ich die gerne drauf machen möchte.
Das waren die beiden, also das war jetzt so Rebstockbad, das war Haus und Heimat.
Es war Lass los.
Okay.
Genau. Ja, morgen hatten wir es letzte Mal schon
drauf.
Und mit denen kann ich mich auch total identifizieren, weil das auch unsere Geschichte.
Okay, ich muss aber natürlich an der Stelle, und ich muss es einfach tun, das ist keine Eigenwerbung an dieser Stelle, ich muss den Song von Rap Soul Dramaturgie drauf machen, damit die Leute nachhören oder verstehen können. Wolltest du noch was trinken?
Ja.
Der Tobi macht das.
Ich mach das.
Damit die Leute hören können oder testen können, ob sie Chimas Stimme raushören können aus diesem Song.
Das wird schwer.
Das ist auch echt nur so ein Stilmittel gewesen. Ich, ganz ehrlich, in der Originalversion war es viel lauter, weil ich das ja wirklich so.
Ja, aber das ist das, was immer passiert.
Wenn
Wenn du am Anfang bist du irgendwie, wenn du so einen Song entwickelst, bist du mutig und klar und eindeutig und dann denkst du an das Publikum und dann wird es alles immer softer und fizzeliger und dann ist es nur noch ein Element.
Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, der ein oder andere Song von uns wurde ja auch nochmal so ein bisschen überarbeitet.
Mhm. Ach, von anderen Leuten?
Ja.
Ja, das ist schwierig.
Dann haben die das gemacht, was er gerade gesagt hat.
Ja. Ja, genau. Und ich war manche Sachen, also es ist viel Gutes dabei rausgekommen, aber manche Sachen, die im Original ein bisschen so rougher oder halt so waren, fand ich hier und da dann besser. Und das war so ein Beispiel dafür, dass zum Beispiel deine Stimme wirklich viel, viel lauter war vorher. Aber gut. Hast du Songs, die dir spontan einfallen?
Von mir?
Ja. Nein, nicht von dir, sorry. Nein, einfach Songs, die du gerne, die dich, weiß ich nicht, bewegen. Ob sie dich aktuell bewegen oder auch vielleicht in der Vergangenheit bewegt haben. Einfach, dass wir so ein bisschen was von dir auf diese Playliste ballern können.
Ich bin so schlecht in Songs. Also nichts, was mir jetzt spontan einfallen.
Nimm doch einen von Howard Carpendale zum Beispiel.
Nein, natürlich nicht. Also was muss die Playlist denn irgendwie emotional machen?
Oh je.
Die muss von dir kommen.
Genau,
dass es drauf landet. Und eigentlich ist es der Inhalt, warum du den Song ausgesucht hast und nicht warum er da drauf.
Wir machen das nur mal extra ganz gerne spontan und bereiten dich natürlich darauf vor, weil das Ergebnis meistens sehr verrückt dann auch ist, ne? Also
wenn ich so super spontan bin heute, dann würde ich in die Playlist TNT von Casper reinpacken. Aha. Den habe ich heute auf der Autobahn gepumpt bis zum geht nicht mehr. Da singt Tua und die Hook, die Tua singt, ist, also wie er sie singt, ist völlig, völlig wahnsinnig in meinen Augen. Unglaublicher Song. Dann würde ich draufpacken Intro von Trettmann.
Mhm.
Feiere ich auch, also ich feiere den Künstler zu Tode und Intro ist so ein Song, wo ich mir mal wieder bei ihm gedacht habe, Alter, wie kommt der darauf? Also, wie kommt der darauf? Das klingt so international.
Mhm.
Und so UK-mäßig, so ein bisschen garaged. Oder deren Rap. Aber es ist alles so deutsch inhaltlich. Also, liebe ich sehr. Und was müsste da noch drin sein? Lass mal gucken hier in meiner Playlist. Was pumpe ich hier am meisten? Der Song, der mir dabei behilflich ist, irgendwie wirklich runterzukommen. Und zu fliegen, aber jetzt nicht fliegen hoch, sondern zu schweben.
Mhm.
Und in diesem Zustand wieder an den Gott in mir zu glauben, der irgendwie alles kann. Das ist Hey Ma von Bon Iver. Den würde ich da auch reinmachen, den liebe ich.
Wenn du Gollum freilässt, was würdest du dann für einen Song?
Wenn ich Gollum freilasse, dann ist nur 6-9. Safe.
Von Haftbefehl, ne?
Von Haft.
Ja. Das ist ganz geil eigentlich.
Das ist
guter Kontrast.
Ja, sehr guter Kontrast.
Oder es ist, wenn ich Gollum freilasse, dann ist es auch ein Song von Chima Ede und Maxwell. Sünde. Ich liebe den. So, heißt der Sünde? Ich meine, der heißt Sünde. Sünder, glaube ich, heißt der. Das ist auch so ein Gollum-Song. Was müsste denn noch draus sein?
Das ist schon eine ganz gute Auswahl. Wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn es spontan so ein bisschen widerspiegelt.
Also wenn es irgendwie, es müsste auch Twilight Zone von Moses draus sein.
Oder wird er sich freuen?
Weil damit hat meine Reise auf die eine oder auf die andere Art und Weise angefangen.
Aber guck mal, ich finde, wenn du es erzählst und du es dir wünschst und man damit verbindet, warum du diesen Song drauf haben möchtest, ist schön.
Ansonsten ist der Song scheiße?
Nein, das sag ich nicht.
Nein, aber hätte sich Moses zum Beispiel niemals gewünscht.
Ja. Deswegen habe ich gesagt, er wird sich freuen, dass du dir diesen Song wünschst.
Ach so, verstehe.
Ja.
Weil ich habe mir zum Beispiel bei ihm gewünscht, weil es für mich eine Geschichte hat, war so Reime, so Dinge, weil es halt die Zeit beschrieben hat. Er hat gesagt, oh, ja, und dann hat er gesagt, oh Gott, warum der?
Jede Menge Reime.
Also, muss doch nicht der sein. So, ne? So dieses Ding, weil das für viele was bedeutet oder für mich auch, aber deshalb ist es wichtig, dieser Beschreibung.
Reime ist auch zu hart. Reime ist auch zu hart. Dass er den nicht feiert, krass. Ja, aber das ist eben genau das. Und so wird der Typ ist irgendwie jetzt ein Mann und so und gesetzter. Und Reime ist, das strotzt ja nur vor Testosteron und vor Sturm und Drang und ich ficke euch alle und irgendwie. So diese. Das kennen wir ja alle. Aber Reime ist doch, ich komme direkt aus Rödel rein. Ja, genau. Steck da einen Dödel rein.
Das ist seine Lieblingszeit.
Das ist ein Dödel rein.
Aber ich fand's geil, also es gibt tatsächlich, oder was heißt, ich bin ja selber auch ein bisschen so, deswegen bin ich, oder war ich gespannt, ein bisschen wie du, ich sag einfach mal, reagierst, ne, wenn man sich, ich sag's, ja, ältere Songs von dir wünscht, ne, oder die irgendwie gut findet oder feiert. Ich zum Beispiel, also es gibt definitiv vieles, das ich nach wie vor gut finde. Aber man verbindet ja manchmal auch eine bestimmte Zeit damit, ne? Also mit eigenen Songs jetzt gerade auch, ne? Und da kann halt auch schon mal was Negatives mitschwingen, ne?
Ja.
Aber ich find's cool, wenn man so. Für mich hast du cool reagiert, so im Sinne von. Das hat sich zumindest nach außen hin so angehört, als ob du damit völlig im Reinen bist, so. Weißt du, ich meine?
Ey, du, es gab natürlich auch Phasen, in denen ich noch viel spezieller Lieblingskandidaten hatte und andere Sachen irgendwie total gehatet habe. Aber, also genau, welchen ihr unbedingt auch noch mit reinpacken müsst, weil ich den liebe und schon so lange nicht mehr gehört habe, ist von der Elefantenplatte. Von Steinen und Elefanten, wie hieß der nochmal? Du bist nicht sie. Unglaubliche Nummer. Von mir.
Mhm.
Unglaubliche Nummer.
Also auf jeden Fall, du bist nicht sie.
Du bist nicht sie. Wunderschöner Song. Und natürlich habe ich irgendwie Spezialkandidaten, aber ich merke so, mit der Zeit habe ich gemerkt, so das ganze Werk hat seine Berechtigung.
Da kommen wir wieder nochmal ganz kurz, um den Kreis vielleicht zum fast Ende zu schließen, ist genau dieses, da kommt wieder dieses Gefühl auch mit dem, es ist ja was, was aus dir gekommen ist und entstanden ist, ne? Aus dem, was du tust, was du machst. Und auch deswegen kann ich da für mich auch sagen, dass natürlich gibt es vielleicht auch jetzt bei mir den einen oder anderen Song von mir bzw. von uns, den ich jetzt nicht so, wo ich jetzt auch vielleicht sagen würde, boah, echt, findest du nicht geiler, dir einen anderen zu wünschen als Beispiel, so, ne? Aber genau wie du gesagt hast, weil es halt von einem selbst am Ende ist oder man dazu beigetragen hat, das herzustellen. Wenn man sich nur auf das zurück besinnt, dann kann man da ganz anders an die Sache rangehen und drüber nachdenken.
Weißt ja, was bei meine? Mir ist es, dass ich mir heutzutage einfach denke, es gibt immer noch Songs, jede Menge davon, die ich eigentlich nicht hören kann.
Mhm.
Weil ich die so schlimm finde, weil der Produzent in mir halt irgendwie dann sich überlegt und so, das ist überhaupt nicht zeitlos. Das ist irgendwie, das war zeitlich nur in dieser Zeit, als das Ding verortet war, wo das Ding veröffentlicht war, hat es seine Berechtigung gehabt. Und jetzt hat es seine Berechtigung verloren, weil ich zu fokussiert auf das und dies geachtet habe, was
ja
zum Zeitgeist gerade eine Rolle gespielt hat.
Genau.
Aber was ich dann heutzutage spannend finde, wenn ich dann solche Songs höre, ist zu realisieren, okay, so war ich damals. Also dann kommt irgendwie, der erste Impuls ist dann halt einfach Scham. Der erste Impuls ist Scham, oh krass, ich weiß noch genau, dass ich dieses und dieses Sample benutzt habe. Bei ganz vielen Songs zum Beispiel klang ich, also habe ich versucht, wie Moses zu rappen. Irgendwie so dieses leicht angefrankfurterichte, irgendwie so tiefenentspannte und so, aber trotzdem dissen. Und ich höre das heute und weiß halt einfach genau, was meine was die Motivation für diesen Flow war oder für diese Aussprachen. Und das berührt mich dann peinlich. Mhm. Aber was mich dann wieder versöhnt ist, dass ich mir Gedanken, also dass ich mir dann halt denke und so, Alter, oh, der krass, der Chima damals, der brauchte das.
Yeah.
Der hat irgendwie, der war nicht überzeugt davon, dass er selber alleine eine Berechtigung gehabt hätte. Der musste das ein bisschen juicen, der musste das ein bisschen stylen. Und ich höre dann halt auch immer raus, wie hart ich geprägt war von direkt aus Rödelheim, zurück nach Rödelheim. Die haben mich halt einfach geprägt, diese Platten. Auf dem Weg zu dem, was ich halt dann auch geworden bin und was ich wahrscheinlich heute noch verfolge, nämlich auf einem sehr hohen Niveau sprachlich oder inhaltlich sehr ausgereift und sehr ausgeklügelt Musik zu machen, die ins Herz geht und aber auch triggert.
Mhm.
So triggert, weil irgendwie das Gegenüber oder derjenige, der das dann hört, sich entlarvt fühlt oder gesehen fühlt. Das hatte ich so oft bei Moses. Und so, oder bei 3RAP.
Möchtest du noch, ich sage immer so schön, was Abschließendes sagen?
Ich bin so gar nicht im Abschlussmodus. Insofern, ich könnte sagen,
bis morgen hier in der Bar.
Bis morgen, ja. Bis morgen hier in der Bar. Ja. Ich bin froh, dass ich jetzt nach Hause komme, weil ich bin schon viel zu spät.
Bist du schon zu spät?
Ich bin zu spät.
Scheiße, okay. Tobi, die letzten Worte gehören dir, wie immer.
Ja, davor graut es mir heute, ja, aber aus dem positiven Sinn. weil ich würde sagen, ein Großteil des heutigen Abends gehört in meine letzten Worte rein. Deshalb erstmal danke an Chima, weil für mich das heute auch erstmal, was du gerade gesagt hast, entlarvt und auch so ein bisschen Spiegel vorgehalten. Du hast mich auf jeden Fall heute selbst sehr zum Nachdenken angeregt und ich werde das auch noch mitnehmen heute Abend. Deshalb aber trotzdem vielleicht so ein paar Worte, um das zusammenzufassen, was mich da so bewegt ist oder was mich zum Nachdenken anregt, ist wirklich dieses Selbst, diesen Mut zu fassen, auch sich selber zuzulassen. Und ich glaube, das komprimiert das alles, was wir geredet haben, so auf den kleinsten Punkt wieder, um zu sagen, stopp, einfach auch zu reflektieren, sich selber zu reflektieren, weil man sich dazu gar nicht mehr die Zeit nimmt und einfach zu sagen, wer bin ich, was bin ich, was will ich machen. Und da geht es gar nicht um das Besondere an sich, an Talent oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, selbst mit sich klarzukommen und zwar auf eine positive Weise, auch vielleicht negativ auseinanderzusetzen, um den Gollum meinen Keller zu sperren. Und ich glaube, das ist sowas, was heute für mich, also es war eine sehr gute Sendung und eine Sendung, die mich auf jeden Fall, Sendung sage ich schon, aber die mich noch weiter beschäftigen wird, weil es war wirklich, was du mit deiner Musik erreichen willst, und dein neues Album kenne ich noch nicht, aber hast auf jeden Fall im heutigen Abend hier erreicht bei mir, und ich glaube, bei dem einen oder anderen Hörer wird das genauso sein. Es ist einfach wirklich nochmal zu sagen, denk doch mal nach oder auch so ein bisschen andere Blickwinkel zu geben. Oder
es geht mir ja gar nicht ums Nachdenken. So, sorry, das ist so typisch für mich, und so, dass ich beim Schlusswort nochmal reingrätsche.
Das ist unser Running Gag.
Und so, dann habe ich nämlich ein Schlusswort, weil mir geht es natürlich nicht darum, um das Nachdenken wegen des Nachdenkens, sondern mir geht es darum, also ich hab gelesen von, es gibt so einen Motivationscoach, bla bla, Anthony Robbins, und der sagt, ich glaube, der zitiert auch jemanden, und er sagt irgendwie, die meisten Menschen, er sagt, die größte Herausforderung beim Leben, im Leben ist das Navigieren. Und so, er benutzt die Analogie zum Fliegen und sagt irgendwie, beim Fliegen ist es ähnlich. Die größte Herausforderung beim Fliegen ist das Navigieren. Starten und Landen lernst du einmal und dann weißt du, wie es geht, und wenn irgendwie die Witterungsverhältnisse günstig sind, dann machst du das schon irgendwie. Aber das Navigieren ist halt das Schwere. Das heißt, irgendwie immer wieder den Kurs zu kontrollieren und auf Kurs zu bleiben. Und er meinte, die meisten Menschen steigen in ihre kleine Cessna, sagen, sie wollen irgendwie in LAX, also in Los Angeles landen, prüfen auf dem Flug, also sind am Frankfurter Flughafen, steigen in die Cessna, wollen nach LA, gucken nie wieder auf den Kurs, merken auf halber Strecke, die fliegen gerade Beijing an und landen dann halt in Beijing. Und so, und er meinte halt so, das weiß ich, sinngemäß sagt er, nimm eine Steuer in die Hand. Gestalte dein Leben. Also entweder du lebst dein Leben oder dein Leben lebt dich. Und um mehr geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht darum, reich zu sein. Es geht mir nicht darum, besonders berühmt zu sein. Oder was weiß ich noch. Es muss noch nicht mal erfolgreich sein. Aber ich glaube, wenn du... Also mein Anspruch an mich selber ist, dass wenn ich irgendwie im Sterbebett liege und ich weiß, gleich ist das Ding hier zu Ende. Ich hab noch ein paar Stunden. Dann möchte ich schmunzeln. Ich möchte irgendwie gucken. Irgendwie. Und ich weiß jetzt schon, dass ich über gewisse Sachen schmunzeln werde. Ich denke an mein Kind und weiß so... Ich weiß safe heute schon. Ich werde schmunzeln. Weil ich in denen alles gebe. Ich liebe den über alles und ich habe immer irgendwie mich zu seinen Gunsten entschieden. Und ich weiß, im Sterbebett, safe werde ich schmunzeln. Das habe ich richtig gemacht. Und irgendwie, und ich glaube, darum geht es, dass man im Leben viele dieser Momente hat, die vielleicht rational gar nicht irgendwie vermittelbar sind für jemand anderen. Aber wo man für sich selber weiß, es war gut. Also da habe ich irgendwie auf mein inneres Gefühl gehört und bin da tiefer gegangen. Bei einem Gefühl, das da irgendwie hochkommt. Und nur darum geht es mir. Und so, nur darum geht es mir, dass wir alle gehen, schmunzeln. Dass du schmunzelst, dass ich schmunzel. Natürlich wird es auch viele Sachen geben, wo wir uns schämen. Und viele Sachen geben, wo wir Tränen der Wut vergießen. Kurz vorm Ableben, weil wir uns denken, so, ey, ich hätte so viele Gelegenheiten gehabt, das zu ändern oder das zu raffen. Ich habe sie alle irgendwie in den Wind geschlagen. Aber am Ende soll das Schmunzeln überwiegen, weil das ist, glaube ich, das Allerbitterste. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen, alle Menschen, irgendwie im Sterbebett bist du Gott am nächsten. Im Sterbebett raffst du auf einmal, worum es dir ging. Wie so oft im Leben. Und so, das ist wie bei Klausuren. Und so, das heißt, ich, wenn du in der Klausur sitzt und so, dann weißt du, hätte ich doch die letzten 2 Wochen einfach jeden Tag 1 Stunde gelernt. Und so, dann, also wenn du das Blatt da irgendwie vor der Nase, dann kommt es dir mit all deiner, mit all seinem Impact, mit aller Ernsthaftigkeit, ist es dir klar. Und ich glaube, im Sterbebett ist das ähnlich. Im Sterbebett raffst du, worum es hier ging. Und ich glaube, das Bitterste, was eine Existenz erfahren kann, ist die Erkenntnis, dass man seine Zeit verschwendet hat. Und darum geht es mir tatsächlich in letzter Konsequenz. Und so, ich möchte einfach möglichst viele Dinge haben, bei denen klar war, das habe ich für mich gemacht. Das war wichtig. Und wo ich schmunzle. Und weil ich glaube, im Sterbebett kommt es auch nicht mehr darauf an, ob du damit erfolgreich warst oder nicht. Es geht nur noch darum, dass du es gemacht hast. Ja. Ja, das ist mein Schlusswort.
Dann lass uns doch jetzt zusammen schmunzelnd aus der Bar gehen.
Boah, was für eine Überleitung. Ich danke euch, Jungs. Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, Steve.
Danke, Chima.
Danke dir.
Sehr, sehr schön.